Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Sendung des Datenkanals. Ich bin der Jörg.
Und ich bin der Jens. Und wir machen das heute mal aus einer ganz ungewöhnlichen Location, nämlich nicht aus dem Radio OKJ, sondern wir sind in die weite, weite Welt gefahren und sitzen gerade hier in Weimar im Maschinenraum und werden heute eine Sendung hier aus dem Maschinenraum bestreiten.
Richtig. Im Hintergrund hört ihr, glaube ich, jetzt auch gerade eine sehr angenehme Rückkopplung. Okay, ja, Idee der heutigen Sendung ist, wir besuchen einfach mal den Maschinenraum in Weimar und wollen uns mit dem Projekt unterhalten, was ist überhaupt der Maschinenraum, um was geht es und was kann man hier so erleben, wenn ihr denn Lust habt, den Maschinenraum zu besuchen.
Und in Weimar zu studieren und dann
genau.
In Maschinenraum zu kommen.
Und da die Sendung jetzt auch gerade live über Radio Lotte ausgestrahlt wird, können wir auch nochmal den Aufruf starten an alle, die es gerade hören. Kommt einfach vorbei, wir sind auf alle Fälle die nächsten 2 Stunden da oder noch länger und werden uns hier gemeinsam unterhalten. Also wer auch mit dabei sein will, macht euch auf den Weg und kommt her. So. Ach was, nein. Oh ey, das ist ja mehr Technik, als wir sonst haben.
Wie geht das?
Das ist cool. Habt ihr eine Nummer?
Ich muss die Nummer mal kurz nachschauen. Ihr könnt hier gerne auch anrufen in unserem Maschinenraumstudio, oder wie wir das nennen wollen. Ich kenne die Nummer leider nicht auswendig, weil ich offenbar nicht genug hier bin. Das ist die 03643 583031. Da könnt ihr anrufen und mit uns sprechen am Telefon.
Wow, cool. Tut uns mal diesen Gefallen, weil wir das in Jena noch nie geschafft haben, die ganzen
Jahre, wo wir ja, Datenkanal machen.
Richtig.
Genau. Wobei, ich glaube, wir bewerten die Nummer in Jena auch sehr selten. Und insofern
genau.
Ist es auch recht unwahrscheinlich. Und ich glaube, wenn das Telefon klingeln würde, wären wir auch halbwegs überfordert. Weil wir nicht genug wüssten, wie das Gerät dann angeht. Richtig. Aber egal. Also jetzt sitzen wir hier in Weimar und in einem schönen Maschinenraum.
Genau.
Genau. Die ersten gehen schon wieder. Tschüss.
Ja, genau.
Und dann mit uns hier sitzt Aurora. Und das ist genau. Auch die Stimme, die ihr gerade gehört habt, die so uns was erzählt hat zur Telefonnummer. Magst du dich vielleicht den Datenkanalshörern mal kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du im Maschinenraum?
Ich bin Aurora, ich bin hier im Maschinenraum, ich mache hier so diverse Sachen. Aktuell mache ich zum Beispiel die Technik für diese Radiosendung, deswegen bin ich auch nicht so super aufmerksam, weil ich hier irgendwie 2 Monitore und andere Sachen verfolgen muss. Aber ja, ich bin hier glaube ich seit 2011 oder so, immer mal, die letzten paar Jahre halt regelmäßig. Und ja, ich mache hier... Ich weiß nicht, alles Mögliche. Es ist halt ein Hackspace. Ich mache hier Sachen, die man in Hackspaces macht. Also ich bin passiv hier oder ich bin halt hier, um irgendwie eigene Projekte zu machen. Ich bin auch manchmal hier, um irgendwie Workshops oder Vorträge oder solche Sachen zu machen.
Hm. Genau. Und wenn du sagst, du bist seit 2011 mal mehr, mal weniger regelmäßig hier, heißt das ja, dass es vermutlich den Maschinenraum auch schon so lange gibt. Wie lange gibt es den denn, weißt du das?
Ja.
Wann ist der Maschinenraum gegründet worden? Seit wann gibt es den?
Das ist schwierig. Also wir haben letztes Jahr 20 Jahre Maschinenraum gefeiert. Ist jetzt nicht so 100% so korrekt. Also den Maschinenraum unter dem Namen gibt es seit, ich glaube, 10 Jahren, also seit 2009. Aber als Hackspace in diesem Raum existiert das eigentlich seit der Sanierung der Gründung von diesem Haus. Das war 2000. Das Vorgängerprojekt hat aber sich schon 1999 oder 98 gegründet. Mhm. Damals gab es halt noch irgendwie, damals war ein Hackspace ja noch was Neues. Also die originale Ausgründung hier war auch kein Hackspace in dem Sinne, sondern das hieß damals Ping FM. Das war eine Webradio-Initiative. Mhm. Das heißt, es wurde halt viel mit Computern gemacht und man hat halt versucht, genau, sich irgendwie endlich kommen Leute. Ja, endlich kommen Leute und die Technikerin muss nicht mehr den ganzen Talk-Quatsch auch noch machen. Genau, also die originale Gründung hier bei PingFM, das war so Webradio, das heißt, man hat so versucht, mit der damals aufkommenden Technik, dem Internet, irgendwie so live zu übertragen, wie man halt irgendwie Konzerte oder Performances macht, das in schlechten Pixelpreissachen über die halbe Welt zu schicken. Aber dadurch hat man immer schon diesen Schnitt gehabt zwischen Kunst und Computer, Kunst und Technik. Und ja, das hat sich halt so ein bisschen.
Und war das damals schon ein Projekt der Uni? Also oder von Studenten? Hat sich das so entwickelt oder war es eher von außen kommt?
Na, das war schon studentisch. Mhm. Die Studierenden kommen natürlich von außen hier. Wir sind jetzt nicht direkt ein Projekt der Uni. Also wir sind jetzt auch kein Projekt der Uni. Wir sind eine Initiative. Das heißt, wir sind als solche eine GbR. Und wir gehören zur, also ja, es ist irgendwie gerade so Streitthema, ob wir das wirklich sind. Und wir unterstehen quasi dem STUKO, das ist die Studierendenvertretung. Also wir gehören über zwei Ecken zur Uni, wir sind aber nicht direkt Teil von der Uni. Also die Uni hat sich dieses Projekt nicht ausgedacht. Mhm. Die Uni stellt uns den Raum zur Verfügung, das ist sehr nett von ihr. Beziehungsweise die Uni stellt das Haus dem Studierendenkonvent zur Verfügung und der Studierendenkonvent stellt uns den Raum zur Verfügung. Und wir kriegen halt so ein bisschen, also wir kriegen den Raum gestellt und wenn wir nett sind und ganz viele Anträge schreiben, kriegen wir so ein bisschen Budget zur Verfügung gestellt vom STUKO. Mhm. Das wird uns aber eigentlich regelmäßig zusammengestrichen, weil eigentlich der STUKO nicht so richtig weiß, was wir machen. Und das ist ihn eigentlich auch mittlerweile nicht mehr interessiert, so nach 20 Jahren. Wir sind halt da, wir waren schon immer da und das ist eigentlich auch so ein schöner Status, weil, ja, also wir haben dadurch halt relativ viele Freiheiten, weil wir sind ja ein Raum, wo wir quasi im Gegensatz zu vielen anderen Hackspaces keine Mitgliedsbeiträge erheben müssen, weil wir müssen ja an sich jetzt nichts bezahlen. Ja, das ist eigentlich ganz schön.
Habt ihr denn aber eine feste Truppe? Also sagt ihr irgendwie den Kern der Leute? Denn in dem Moment, wo ihr die Mitglieder nicht bindet, ist das ja wirklich hier offen, locker, da kann jeder doch kommen und gehen.
Naja, es gibt halt Leute, die sind regelmäßig hier oder sitzen hier auf dieser Couch regelmäßig. Ich würde nicht sagen, dass es eine regelmäßige Truppe ist, weil es wechselt doch stark durch. Manche Leute sind halt irgendwie ein, zwei Jahre mal da, dann halt nicht mehr da oder es wechselt auch wochenweise, keine Ahnung, das ist eigentlich nicht so super fest. Mhm. Das Einzige, was wir haben, ist, wir müssen halt jedes Jahr 5 Leute zusammenkriegen, die auf diesem Antrag unterschreiben. Mhm. Das gab auch schon Jahre, da gab es da ziemliche Probleme, weil es halt eben eher so ein Ding ist, wo man halt einmal in 2 Monaten hingeht und sonst halt nicht. Also ja, teilweise war es schwierig, die 5 Leute zusammenzukriegen.
Hm. Das heißt, tendenziell ist es für euch schon mal wichtig, bei den STUKO-Sitzungen aufzutauchen, um zu sagen, hey, uns gibt's noch, wir leben noch oder was?
Ja, ansonsten so? Vergessen die teilweise, was wir machen oder wer wir sind. Okay. Weil der STUKO tauscht sich ja jedes Jahr aus, sozusagen. Also nicht hundertprozentig, aber schon. Es ist schon immer ein relativ großer Wechsel an Studierenden, die das halt irgendwie machen. Und da ist halt so nach ein paar Jahren schon dann der Status erreicht, wo dann Leute teilweise dabei sind, die nicht wissen, wie das hier funktioniert oder wer wir sind oder was wir machen. Mhm. Die dann auch schon nach Jahren an dieser Uni dann plötzlich irgendwie versehentlich in diesen Raum geraten oder weil sich jemand hingeschickt hat und dann so Aussagen kommen wie mit, oh, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, wo man sich auch denkt, wir sind im selben Haus. Wir sind eigentlich neben eurer Tür, wo immer eure Sitzungen sind. Wie habt ihr das geschafft, das irgendwie 4 Jahre nicht mitzubekommen, dass wir existieren und dass wir Sachen machen? Noch immer so, also wenn wir Veranstaltungen bewerben, ist auch oft die Aussage, das wusste ich gar nicht, das habe ich nicht gesehen und hier hängen überall Flyer und Poster. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, es ist eher so ein Ding mit gewolltes Ignorieren. Also nicht gewollt, aber so ein bisschen mit, ach, das geht mich ja nichts an. Ist ja nicht meine Baustelle.
Wahrscheinlich selektive Wahrnehmung und wir haben.
Ja, wir freuen uns ja, also generell in der Studierendenschaft freuen wir uns ja immer über viel Aktivität, also sei es Vorträge, Partys, Workshops in jeder Hin- und Art und Weise. Das macht nicht nur den Maschinenraum natürlich, sondern das machen auch andere Initiativen und Projektgruppen oder andere Gruppierungen an Leuten. Also ich glaube, bei uns ist tatsächlich schon manchmal so ein Flyerwald oder so ein Plakatwald unterwegs, wo man dann natürlich sich auch durchsteigen muss. Das ist natürlich ähnlich wie dem Überangebot, was man vielleicht im Internet auch kennt. Das sind natürlich so Probleme, mit denen beschäftigen wir uns dann hier auch noch auf analoger Weise, wie auch auf digitaler Weise, dass wir zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn wir in sozialen Medien irgendwas posten, natürlich auch nicht immer das Ohr finden, was jetzt gerade gebraucht wird oder was gerade interessiert wäre. Aber ich denke, man schafft es schon ganz gut. Also das Beste, was halt funktioniert, ist Mundpropaganda hier. Und darin sind wir jetzt nicht die begabtesten Leute. Aber es wird immer besser und es gibt immer mehr Interessierte. Und es ist immer wieder schön zu sehen, wie viele neue Gesichter auch dazu gekommen sind. Zum Beispiel der diesjährige CCC. Wir sind als Hackspace zum CCC gefahren, hatten einen Ort da, haben ein bisschen gezeigt, was wir machen, konnten uns auch toll mit anderen Hackspaces gerade hier in der Umgebung connecten und haben dadurch auch überraschenderweise mit Leuten aus Weimar wieder Kontakt auch aufnehmen können, die sie jetzt hier Lust haben, auch im Hackspace aktiv zu werden. Also manchmal muss man erstmal einmal von zu Hause weggehen, um dann überhaupt wieder zu Hause mehr Freunde zu haben.
Ja, du bist jetzt neu hier reingekommen. Magst du kurz sagen, wer du bist und ob du aus dem Stuko oder Maschinenraum oder woher du kommst?
Also ich bin Luisa, ich bin schon eine Weile hier. Ich habe immer so ein bisschen dadurch, dass ich mit den meisten Maschinenräumlerinnen befreundet bin, mitgemacht. Also ich studiere jetzt nichts und bei mir ist jetzt auch Informatik nicht der große übergeordnete Interessensbereich. Ich habe mich jetzt so ein bisschen über Hardware und übers Auflegen, was hier auch im Maschinenraum stattfindet, über die Tonrauminitiative. Mhm. Also wir teilen uns den Raum auch mit der Tonrauminitiative und E27, einer Licht- und Visualkulturinitiative. Wir versuchen uns dann natürlich thematisch zu vernetzen und gerade über diese thematische Vernetzung, halt über das Hardware-Basteln, bin ich dann auch mehr und aktiver hier reingekommen oder auch über das Projekt, was Aurora und ich jetzt für den CCC gemacht haben. Wir haben nämlich einen Hexenschrein gebaut und da haben wir uns mit der Innenarchitektin und Ingenieurin Galina Balaschowa beschäftigt, die die Innengestaltung und generell die Gestaltung und auch so ein bisschen soziologische Gedanken zum Leben im All im Rahmen von den Soyuz-Kapseln und auch der Mir-Raumstation gemacht haben. Genau. Und das ist für mich als Architektin halt auch sehr, sehr interessant.
Also weil du sagst Hexenschrein, das gab es meines Wissens also auch schon beim letzten 35C3, auch von der Hexeninitiative. War das wieder so ein Teil der Hexen oder habt ihr das jetzt als Maschinenraum selber da ins Leben gerufen, den Schrein?
Nö, das war auch Teil der Hexeninitiative. Allerdings habe ich das Gefühl, wir sind nicht so gut vernetzt. Wir finden das Projekt sehr toll. Gerade auch, weil wir Frauen im IT-Zusammenhang und im Hackerinnen-Zusammenhang sind und wollen das deshalb auch unterstützen und basteln dann immer freilich mit, aber darüber hinaus hat dann halt die Vernetzung mit den Hexen noch nicht so stattgefunden, einfach weil es so viel anderes auch noch gab. Aber wir zeigen damit auf jeden Fall unsere volle Solidarität mit dem ganzen Thema.
Also vielleicht zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die das nicht kennen, weil also Hexen, es ist so eine Initiative des CCC, die insbesondere die Hackerin unter ihrem Dach vereint. Und genau, dieser Hexenschrein, war entweder vom 34C3 oder 35C3 gab es da diese Schreine und das, deswegen, daran hatte ich mich jetzt nur daran erinnert, dass das da auch war. Und du hast die Architektin angesprochen, Galina
Balaschowa.
Was habt ihr da gemacht? Wie sah euer Schrein aus oder wie habt ihr das dann gestaltet?
Also genau, es war letztes Jahr zum ersten Mal, dass diese Hexenschreine aufgebaut wurden, also beim 35C3, da haben wir auch schon einen gemacht. beziehungsweise am Ende war irgendwie nur noch ich übrig in dem Team. Ich hatte einen etwas größeren, wahnsinnigen Plan, der dann am Ende eingestampft wurde und am Ende war es relativ klein, aber trotzdem schön. Aber da war es eigentlich mehr nur eine Slideshow und ein paar kleine Modelle auf dem Tisch aufgebaut und ein Buch dazu und sowas. Dieses Jahr haben wir es etwas größer gemacht. Wir haben eine Sojus-Kapsel nachgebaut, weil sie eben die Innenarchitektur verantwortet hat für die Sojus-Kapseln. Und wir fanden das sehr schön. Also auch, weil es ja so ein, es ist ja immer ein Farbkonzept dahinter, dass man sich halt wie zu Hause fühlt in diesen Kapseln. Es soll ja nicht so klinisch weiß sein wie in den US-Raumkapseln, sondern es soll halt diese Plattenbauromantik ausstrahlen. So ein bisschen, das sind nur dieselben Farbtöne, also eigentlich ganz interessant, dass sich halt so das durchzieht durch so ein Wertesystem. Und da haben wir quasi so eine Hälfte von der Sojus-Kapsel nachgebaut. Also das ist vom Orbitalmodul. Und da drin gab es immer so, also sie hat das so designt, dass quasi eine Seite so ein Divan sein sollte, also so eine Art Sofa. Und dann haben wir das quasi für den Kongress so ein bisschen nachempfunden, also so eine Halbkugel gebaut mit diesem Sofa drin und diesen Farben und diesen Stoffen, die sie auch benutzt hat, dass man so ein bisschen sehen konnte, wie das halt ein echtes, weil es sieht halt aus wie ein gemütliches Wohnzimmer, aber es ist aber auch wirklich so ins Weltall geflogen und war da oben als gemütliches Wohnzimmer, weil das war ja auch genauso gedacht. Und das haben wir dann so ein bisschen, also nicht in 1:1 nachgebaut, ich glaube, es war dann 1:0,8 oder so, also.
Aber nah dran.
Aber also, ja, es war schon, man konnte drin sitzen, ja. Es war halt nicht so super viel Platz drin.
Aber es klingt auch nach wahnsinnig viel Arbeit, muss ich sagen. Also so,
ja,
oder? Was, wie viel Zeit habt ihr da reingesteckt? Oder auch nicht reingesteckt?
Also ich glaube, das Ding an sich haben wir in 3 oder 4 Tagen gebaut und vielleicht eine Woche Planung davor. Also das ist ja das Schöne dran, dass wir halt nicht so ein klassischer Hackspace sind, sondern dass wir halt hier mehr so aus dem künstlerischen Bereich kommen oder zum Beispiel aus Architektur oder so, dass es halt so Überlappungen gibt und dann auch vielen Dank nochmal an das Nivre-Studio, die uns erlaubt haben, ihre schöne große Studiohalle und die ihr ganzes Werkzeug benutzen zu dürfen. Ansonsten hätten wir es natürlich auch nicht geschafft, weil es natürlich deutlich komplizierter, sowas irgendwie im Keller oder in der Garage zu bauen, als immer so eine relativ professionelle Werkstatt hat und auch so einen großen Platz, wo man das machen kann.
Was ist jetzt daraus geworden? Habt ihr es noch irgendwo eingepackt in der Ecke stehen?
Das steht jetzt in so einer Lagerhalle. Hier in der Provinz.
Aber demnach ist es noch einsatzbereit.
Ja, also wir haben auch vor, damit weiterzuarbeiten und es auch für weitere Projekte wieder rauszuholen. Also erstmal wollen wir nochmal schöne Fotos vielleicht machen. Das Portfolio schläft nicht. aber dann haben wir natürlich jetzt auch bald im April, am 11. oder 12. 11. April, die Juris Night. Die wir hier wie jedes Jahr im Maschinenraum beziehungsweise im ganzen Haus eigentlich, also das ist die eine Nacht, wo wir im Prinzip nach außen treten und das ganze Haus übernehmen und dann eben die den Geburtstag von Juri Gagarin feiern und da wird auf jeden Fall auch die Sojus-Kapsel mit ausgestellt werden oder als Ort fungieren, aber natürlich auch ganz viel andere Themen und das wird dann auch kulturell, musikalisch untermalt sein und wir werden da eine eigene Sprache finden, auch was Musik- und Clubkultur irgendwie angeht, die dann von uns gestaltet ist für dieses Event. Und da gehört das auch dazu. Und wir haben auch jedes Jahr hier in Weimar das Seifenkistenrennen, den Space Kid Head Cup, der natürlich auch so ein bisschen an dieses ganze Juri Gagarin-Thema antritt. Aber da baut halt jeder Seifenkisten. Und irgendwie haben wir uns auch vorgenommen, die Kapsel noch mal tatsächlich Gravitation zu und Beschleunigung zu unterziehen. Also das dann noch so ein bisschen umzubauen in eine Seifenkiste und dann auch noch mal selber ins All zu fahren damit. Genau, und das ist auch so ein bisschen Also das sind jetzt so die Themen und wir beschäftigen uns natürlich auch weiter mit Galina, wobei ich muss zugeben, also ich weiß nicht, ob wir für nächstes Jahr nochmal Galina nehmen, je nachdem, wie wir Zeit haben oder ob wir noch eine andere interessante Hackerin aus der Geschichte finden, die wir gerne machen, aber es passt halt tatsächlich in das Thema, dass wir hier im Maschinenraum und auch in Weimar zelebrieren, also irgendwie die sowjetische Raumfahr-Vergangenheit passt es sehr gut rein. So, also es ist eigentlich ein sehr schönes Thema. Möchtet ihr eigentlich auch was sagen, Jungs?
Genau.
Okay, die schweigen. Das ist auch schön.
Ich muss noch ein bisschen warten, bis wir was rauskitzeln können aus euch.
Genau, vielleicht müssen wir auch mal ein anderes Thema ansprechen.
Genau, gute Sache. Was passiert sonst noch alles im Maschinenraum? Oder auch die andere Frage, was ist noch alles hier im Haus unterwegs?
Ja, also vielleicht muss man auch zur Erklärung sagen für die Leute, die den Maschinenraum nicht kennen. Also du hast es schon angesprochen, das ist ein Haus. Und ein Haus hat üblicherweise mehrere Zimmer. Und in einem der Zimmer sitzen wir jetzt gerade und irgendwie im Gebäude wuselt es noch. Und so wie es anklingt, gehört das nicht alles zum Maschinenraum, sondern ihr sitzt hier in der zweiten Etage. Was ist dann so in den ersten Etagen oder in den anderen Räumen
mit? Ja, genau. Also das Haus wurde, ich glaube, Ende der 90er Jahre der Studierendenschaft von der Universität übergeben. Das ist ein ehemaliges Wohnhaus. Und genau, das ganze Haus ist im Prinzip studentisch selbstverwaltet und das ist uns auch sehr wichtig. Ganz oben unterm Dach findet man den großen M18-Server, wo wir natürlich auch so ein bisschen mitverwalten von Maschinenraumseite aus, wo so Sachen wie Open Source Programme laufen oder wo wir auch die Serverbasis für zum Beispiel Open Cloud haben. Nextcloud, so rum. Dann läuft über den Server auch eine Mastodon-Instanz. Genau.
Die Webseite.
Die Webseite von der M18, die ist auf WordPress-Basis gebaut. Und dann bieten wir auch noch zum Beispiel eine Instanz von... Oje, ich bin schlecht aber vorbereitet. Wie heißt das Schreibdingsel?
Etherpad.
Ah, okay. An. Also im Prinzip versuchen wir als Studierendenschaft oder auch mit starkem Einfluss des Maschinenraums alternative Organisationstools für Studierende hier anzubieten, um halt von Standardprogrammen wie Google, Facebook,
Word und Excel.
Word und Excel, genau. ein bisschen Alternativen zumindest aufzuzeigen. Ist natürlich immer fraglich, wie gut es genutzt wird, aber wir machen ständig Werbung und sind auch sehr dahinter, dass das genutzt wird. Also zum Beispiel die Studierendenvertretung, die macht das eigentlich ziemlich religiös. Und genau, dann nebenan haben wir den Sitzungssaal. Da findet zum Beispiel gerade die STUKO-Sitzung statt. Da waren wir auch gerade drin, ausnahmsweise mal wieder. Daneben,
das ist einmal jährlich. Hallo, Maschinenraum, wir sind noch da, oder? Wie kann man
das vorstellen? Genau.
Nee, aber ja. Es sollte eigentlich öfter sein, leider sitzen wir da viel zu selten und es sollten viel mehr Studenten mit in dieser STUKO-Sitzung eigentlich sitzen, weil die sind öffentlich und solange der STUKO kein Feedback bekommt, drehen die sich im Kreis aus meiner Sicht. Also man muss sich hin und wieder daran erinnern, dass sie gewählt wurden von Studenten, um die Interessen von Studenten zu vertreten. Und nicht, um das Haus zu verwalten und alles abzusegnen, was die Uni ja ihnen so an Schriftstücken ihnen zur Verfügung stellt, nenne ich das mal.
Und ist der Stuka denn nicht auch digital?
Darüber haben wir vorhin gesprochen. Der Stuka hängt seit 2017 grob an dieser Datenschutzgrundverordnung festgefühlt. Also es wird keine digitalen Protokolle zum Beispiel geben, bis wir das Problem jetzt hoffentlich zeitnah lösen. Hat ja nur seit 2017 gedauert.
Ja, und dann gibt es zum Beispiel neben dem Sitzungssaal auch noch Räume für, wo sich Horizonte, glaube ich, und Eject und Lucia, also das sind alles studentische Verlage und oder
Horizonte ist eine Vortragsreihe.
Vortragsreihe, aber die, die veröffentlichen auch. Also die haben auch Veröffentlichungen. Also das ist, also ich nenne ihn immer den Bücherraum.
Die Marke sitzt auch
da. Die Marke Punkt 6 sitzt auch da. Das ist, die organisieren immer Räume oder haben oft Räume zur Verfügung für studentische Ausstellungen und organisieren dann halt auch oder helfen Studierenden, ihre Ausstellungen selber zu organisieren, gerade so im, im Hinblick auf künstlerische Studiengänge ist Sichtbarkeit natürlich ein wichtiges Thema. Dann angrenzend daran haben wir die, die Culture Care. Das ist ehemalige Technikleihe, die von Studierenden organisiert wurde. Das hat sich mittlerweile professionalisiert. Und
Technikleihe, hast du gesagt?
Also Veranstaltungstechnik kann man da ausleihen. Okay.
Die zweitwichtigste Initiative gewesen in diesem Haus, würde ich mal so sagen.
Nach Maschinenraum.
Natürlich. Aber bei der Stuko-Technik, so wie ich es immer noch gerne nenne, ist, kriegst du halt alles, was du für eine Party brauchst. Von der großen Anlage über jegliche Technik, Lichttechnik, Audiotechnik, Beamer, was du haben willst, das ist da. Okay. Und das für einen sehr schmalen Taler. Also,
ja, das ist klasse. Davon profitieren natürlich auch wir, die hier auch noch mit auflegen und natürlich auch Partys veranstalten oder auch Licht machen und uns für Lichttechnik interessieren. Dann daneben haben wir die Teeküche, die wird aktuell von der Kulinarkultur-Initiative bearbeitet. Die machen immer eigentlich in regelmäßigen Abständen Volksküchen, beziehungsweise machen auch Alternativlösungen zur Mensa, weil das Mensa-Essen halt nicht immer gut oder auch vegan ist. Und da gibt es dann halt auch für den schmalen Taler für Studierende von Studierenden eine Volksküche, wo es frisch gekochtes Essen in größeren Mengen gibt. Dann nebenan, direkt nebenan, ist das schönste, die schönste Toilette Weimars, wie wir sie gerne nennen. genau. Und ganz unten im Erdgeschoss finden sich eigentlich zwei Initiativen, die auch schon sehr professionell agieren. Unser Café S140, was tagsüber ein Café für Studierende ist, wo man sitzen kann und Arbeitsgruppen sich treffen und einen Kaffee trinken. Und abends ist es dann auch oft Bar oder sogar in ein kleiner Club, wenn man ihn so gestaltet. Dann quer gegenüber ist Kontor und Stift. Das ist ein Laden, wo es sowohl für günstiges Geld, also nahezu Einkaufspreis, Bastel- und Baumaterialien vor allem für Architekturstudierende, aber auch für Kunststudierende gibt, also Bürobedarf und halt Bastelmaterialien für uns. Das ist für uns Architekturstudierende richtig wichtig, weil Baumaterialien für Modelle sind sehr, sehr teuer. Und dann gibt es auch noch dazu Fairtrade gehandelte Lebensmittel und andere Produkte, die auch nahezu zum Einkaufspreis da zu erhalten sind. Und das ist natürlich auch ganz schön, wenn man mal einen kleinen Snack hat, haben möchte oder genau nicht so viel Geld für irgendwie schöne Produkte ausgeben möchte. Ja, und dann gibt es noch den Kickerraum. Das ist Nationalsport hier in Weimar. Genau. Ja, also im Prinzip ist das ganze Haus ist bis an die oberste Decke hin voll. Und wir versuchen uns alle so möglichst viele Initiativen, wie es geht, im Haus zu haben. Es gibt natürlich auch Initiativen, die an anderen freien Orten hier oder offenen Orten hier in Weimar agieren, wie zum Beispiel im Laden. Das ist ein Verein. Und da findet sich zum Beispiel die Raumstation. Die machen Interaktionen im öffentlichen Raum und beschäftigen sich damit. Da waren auch zum Beispiel ein paar Leute jetzt beim CCC davon da, weil ja, da gibt es schon thematische und auch vor allem philosophisch-moralische Überschneidungen mit vielen Hackerinnen und Hackern. Genau. Ja.
Okay, das ist ja wirklich ein sehr buntes Angebot hier im Haus.
Ja.
Zum Haus wollte ich nämlich eigentlich auch noch sagen, wir sind hier Marienstraße 18.
Ja, kommt
also,
gern vorbei.
Wäre jetzt die Adresse nochmal bei Google, bei OpenStreetMap reinwirft. Richtig. Der sollte im Prinzip auch den Ort finden und hier noch mit herkommen können. Erste Etage sitzen wir, einfach hochkommen.
Genau, links. Die hässliche Tür mit den ganzen Stickern.
Ah.
Über Ionen bei CCCs abgestaubt.
Ja, so wie es sich halt für einen ordentlichen Hackspace gehört, vermutlich. Also
ja.
Man muss sowas ja auch gut erkennen können, glaube ich, von außen.
Ja.
Aber du hast ja viel jetzt von diesen diversen Initiativen erzählt, die hier im Raum sind. Was mich interessieren würde, lauft ihr alle so nebeneinander her? Oder gibt es wirklich so Sachen, wo ihr sozusagen auch untereinander euch unterstützt, Sachen gemeinsam macht? Ich meine, du hast ein bisschen bei der Technik das angesprochen, aber arbeitet ihr auch so quer im Haus zusammen und wie läuft so die Zusammenarbeit ab?
Na, ihr seid jetzt auch im Radio bei Bauhaus FM, das ist auch eine Initiative.
Ah,
das heißt,
okay.
Wir arbeiten auch zusammen, genau.
Ja, und wir versuchen das natürlich auch immer weiter zu machen mit der Überschneidung miteinander. Also es gibt oft einfach mehr Leute mit unterschiedlichen Interessen, zum Beispiel ich bin in allen drei Initiativen, die hier drin sind, aktiv. Zufall? Ich glaube kaum. Vielleicht bin ich auch diejenige, die das irgendwie so ein bisschen initiiert hat, dass der Maschinenraum sich noch ein paar Mitbewohner reinholt.
Ja.
Genau, aber also wir versuchen natürlich auch immer weiter Überschneidungen miteinander zu haben. Das ist in manchen Sachen vielleicht auch ein bisschen einseitig. Also zum Beispiel, wenn wir ins Café gehen und sagen, ey, wir würden gerne wie jedes Jahr die Juris Night veranstalten, dann ist es so, dass wir vielleicht dass wir uns im Café jetzt nicht immer jedes Jahr super engagiert haben, aber über die Jahre hinweg läppert sich das und man tauscht dann Gefallen aus, beziehungsweise man respektiert sich auch hier sehr als Initiativen gegenseitig und weiß, dass man im Prinzip, dass alle für eine Sache arbeiten und das ist auf jeden Fall für eine vielfältige Studierendenschaft, die frei ihren Interessen nachgehen kann, ohne Einschränkungen von Seiten der Universität, zumindest im großen Sinne, zu haben. Und auch einen Mehrwert für die Stadt und ihre Bewohnerinnen zu bieten.
Ja.
Über die Studierendenschaft hinweg.
Ist ja auch, also ich glaube eben, das fördert dann auch, dass es dann am Ende mehr wird. Also dass einerseits glaube ich eben der lange Atem gehört dazu, eben wie eure Jury Night, wie lange gibt es sie schon? Wahrscheinlich
auch schon. Ich glaube seit 2014 oder 15.
Ah,
jetzt
ja.
Müssen wir mal gucken, wir haben alle Plakate hier hängen. Also nicht so super lange, aber schon ein paar Jahre.
Ja, doch, also komm. Das sind ja, oder wird dann ja dieses Jahr 6. oder gar 7. Je nachdem, wo man anfängt zu zählen.
Ja, wenn wir es dieses Jahr schaffen. Wir dann müssen dem Kaffee noch eine E-Mail schreiben, das haben wir noch nicht gemacht.
Apropos Kaffee, wir haben gerade unten beim Rauchen noch jemanden getroffen, Leon, einer der Minister vom Kaffee, der auch, glaube ich, noch Werbung für seine Initiative machen möchte. Was für eine E-Mail müsst ihr dem schreiben?
Für Juris Night.
Ah, die Juris Night. Naja, ich gebe das mal kurz an Leon, dann kann der mal erzählen, was seine Ini hier so im Haus unten verbockt.
Okay, Luisa hat schon erzählt, was wir machen. Also kommt uns gerne besuchen und holt euch leckere Getränke, egal ob kalt oder heiß. Und wenn ihr Lust habt, bei uns eine Schicht zu übernehmen, dann seid ihr herzlich eingeladen, zum Semesterstart mal bei uns vorbeizuschauen und auf die Aushänge zu schauen, denn wir werden Mitte April neue Schichten vergeben und euch dann einführen in den Kaffeebetrieb. Und wenn ihr dann Lust habt und Laune habt, könnt ihr einmal die Woche für 2 Stunden zum Beispiel das Kaffee für alle Studenten öffnen oder auch mal am Wochenende einen entspannten Kaffeekränzchen veranstalten. Yeah! Klingt das jetzt sehr gestellt, was ich gesagt habe?
Ja. Das klang professionell. Yeah. Also ich nehme an, du kommst aus der Werbebranche, oder? Ist das richtig?
Nee, Bauingenieur. Danke, Luisa.
Okay. Danke dir.
Das war jetzt nicht live, oder?
Noch live. Das ist
doch
noch live.
Yeah. Kommt vorbei und macht eine Mindestlohnausbildung zu Nulllohn.
Ciao. Danke euch.
Ja.
Jo, richtig. Aber eben auch wieder zurück zum Maschinenraum. Ihr selber, also jetzt, mich interessieren vor allen Dingen auch jetzt die Tontechnikprojekte. Was, wieso? Ist die entsetzten Gesichter, oder?
Nee. Timmer, was interessiert sich daran besonders?
Legt ihr denn regelmäßig auf? Also, ja?
Ja, also wir veranstalten jeden Donnerstag einen offenen Abend, wo jeder und jede vorbeischauen kann, auch unabhängig vom Wissensstand. Und wir veranstalten auch regelmäßig Workshops zu unterschiedlichen Themen, sei es Produzieren von elektronischer Musik, sei es zum Auflegen mit unterschiedlichen Medien, sowohl digital als auch mit Schallplatte. Und also natürlich, also dadurch, dass Aurora zum Beispiel auch ein großes Interesse an Tapes hat oder dass viele von uns, die in der Initiative Tonraum aktiv sind, Medienkunst studieren und da auch einen musikalischen Schwerpunkt haben, also was so Sounddesign und so weiter angeht, gibt es da auf jeden Fall immer Überschneidungen. Also wir haben zum Beispiel auch mal Mixtapes aufgenommen für die Ersti-Beutel. Also jeder Ersti, der hier bei uns studiert, bekommt einen Ersti-Beutel mit Goodies von allen Initiativen. Und der ist dann meistens proppevoll und auch ziemlich schwer. Ja, und weiß ich nicht, also bei uns, genau, wir machen Workshops, jeder kann immer dazukommen. Wir legen auch ehrenamtlich bei Veranstaltungen, die vom STUKO organisiert werden, auf und beraten und helfen dann auch beim Technikaufbau meistens, also zum Beispiel bei Immerparty oder Space Kid Head Cup, was halt auch immer eine Riesensause im Anschluss ist, oder auch bei der Juri's Night sind wir auch, oder helfen, versuchen wir jetzt auch mehr mitzuhelfen. Letztes Jahr hat es nicht so gut geklappt. Ja, genau, also das ist so, generell, es gibt nicht, also es gibt gefühlt immer weniger Leute leider, die sich so richtig engagieren in Maschinenraum oder auch in den Initiativen und hier im STUKO und in Fachschaften auch, habe ich immer so das Gefühl. Und deswegen rücken wir alle ein bisschen näher zusammen aktuell in den letzten Jahren. Aber das macht die Sache eigentlich auch ganz schöner, weil dadurch viel mehr Austausch auch an Interessen stattfinden kann. Und sich auch Interessen mehr und mehr überschneiden können und man lernt dann voneinander auch mehr.
Vergiss nicht die Partys, die ihr macht.
Ja, wir machen ganz viele Partys.
Jede Woche?
Nicht jede Woche.
Zweimal die Woche.
Aber nein, also es bilden sich natürlich auch außerhalb dieser Initiativenlandschaft, dieser ehrenamtlichen, studentischen Initiativenlandschaft, finden sich natürlich auch Projektgruppen, die dann auch mal ein paar kommerzieller angehauchte Projekte machen natürlich. Also bei uns hat sich zum Beispiel ein Kollektiv gegründet oder jetzt mehrere, also ein Kollektiv, was sich mit Frauen in der Clubkultur beschäftigt, wo wir auch Workshops zum Beispiel machen jetzt und Vernetzungstreffen für Frauen in der Veranstaltungsszene machen, was halt auch ein wichtiges Thema ist. Genau, und wir versuchen dann halt hier auch für die Studierendenschaft, weil es halt eigentlich kein wirkliches Angebot, bis auf vielleicht den Studentenclub Kasseturm oder den C-Keller in Weimar gibt, wo man tanzen gehen kann. Also es muss alles selber gemacht werden, aber die Not macht erfinderisch.
Habt ihr denn auch noch ein Label dranhängen für Produktion? Also geht das Ganze dann auch so weit, dass ihr richtig Veröffentlichungen habt?
Noch nicht, aber also es ist noch ein Traum und wir sind dran, dass wir ein bisschen produzieren selber. Aber es ist noch nicht in dem Topf, wo es kocht. Also es gibt da ja bekannte Beispiele hier aus Weimar mit schwierigen Hauptorganisatoren, die jetzt nicht genannt werden sollen und die auch teilweise Wagner zitieren. Aber die sind natürlich irgendwie auch, die haben es schon geschafft und haben es schon gemacht. Und das ist natürlich auch ein Ziel, irgendwo dahin zu kommen. Aber bis dahin ist natürlich auch noch ein bisschen längerer Weg manchmal. Gerade was Musikproduktion angeht, habe ich zumindest für mich so das Gefühl. Also auflegen ist halt schon eher so ein bisschen, gerade mit den Unterstützungen, die man dann von CDJs und Software bekommt, ist es dann doch schon relativ demokratisch mittlerweile ja geworden. Also ich habe schon Leute hier im Tonraum kennengelernt, die innerhalb von 3 Monaten ihren ersten Gig, nachdem sie das erste Mal hier CDJs in der Hand hatten. Also das ist natürlich jetzt, das sind auch Einzelfälle, die meisten Leute brauchen länger, aber es geht trotzdem wesentlich schneller und es ist so ein bisschen mehr Instant Rewards als produzieren oder zum Beispiel auch mit Schallplatten auflegen, was halt auch nochmal ein anderer Skill ist.
Jo. Aber wir waren vorhin mal am Anfang stehen geblieben bei der Geschichte vom Maschinenraum. Und Aurora, du hattest gesagt, dass es irgendwie mit dem Ping, hieß er glaube ich, angefangen hatte. Ping FM. Und also ich hatte vor kurzem mit dem Radio Dreieckland zu tun, was im Freiburger Raum aktiv ist und die in der eben auch so ein Radio, die am Anfang auch ziemliche Schwierigkeiten hatten, überhaupt sozusagen auf Sendung da zu gehen. Wie sah das dann hier aus mit Ping FM? War das ähnlich schwierig oder war das eine easy Angelegenheit? Weißt du da noch was? Kannst du was dazu erzählen?
Na, das war ja kein Piratensender, das war ein Unwebradio.
Was war das?
Das war ja kein Piratensender, das war ein Webradio. Also Radio Dreiecksland war ja ein Piratensender, das war eine andere Sache.
Genau.
Das findet die Polizei dann nicht so cool. Ja. Ich glaube, Piratensender hier hatten wir nicht in den letzten Jahren.
Okay.
Oder wenn dann nur klein.
Hm.
Also ich glaube, das war alles nicht so 100% illegal.
Okay. Also das heißt, Ping FM war ein ganz normales, also ein Webradio, dann hatte ich das ein bisschen falsch verstanden.
Webradio mit Video.
Okay.
Ich glaube schon, dass der Fokus auf Video da war, auf jeden Fall.
1999?
Cool. Seit 1999, ja. Okay. Daraus entstanden ist dann auch so ein bisschen hier unsere Weimar-Netz, also die Freifunk-Initiative hier.
Mhm.
Also teilweise zumindest, weil es halt auch darum ging, dass man ein besseres Internet haben wollte in Weimar, weil das halt scheiße war. genau, deswegen gibt es den Freifunk in Weimar ja auch schon seit sehr langer Zeit.
Mhm.
Schon bevor es Freifunk gab in Deutschland, gab es das Weimar-Netz.
Genau. Und ist das auch eine Initiative vom Maschinenraum oder gehören die zum Maschinenraum oder das ist Freifunk oder das Weimar-Netz wieder was ganz extra? Das
Weimar-Netz war, glaube ich, mal eine Initiative vor langer Zeit. Aber mittlerweile sind die auch alle ein bisschen zu alt, um hier zu sagen, sie sind Studierende und machen das für die Studierendenschaft. Aber vor langer, langer Zeit war das mal eine Initiative, glaube ich. Und genau. Da gab es auf jeden Fall auch und gibt auch personelle Überschneidungen zwischen Maschinenraum und Freifunk,
Weimar-Netz. Könnt ihr sagen, wie groß das Weimar-Netz ist? Also werden da größere Teile von Weimar mit Internet versorgt? Oder?
Wir dürfen keine Zahlen nennen, aus Datenschutzgründen.
Ich möchte auch keine genauen Zahlen, sondern eine ungenaue Zahl würde mir reichen.
Nee, ich formuliere das mal anders. Das Weimar-Netz hat, also der Zweck des Weimar-Netzes als sich freies, vernetzendes Netz in dieser Stadt hat sich halt ein bisschen erledigt, nachdem Weimar dann doch irgendwann ans Internet angeschlossen wurde.
Ach, doch jetzt?
Ja, so als sie die Opal-Verteiler in der Innenstadt dann abgestellt haben, es war alles Glasfaser, da gab es halt kein DSL, hat sich dann dieser tote Fleck, der die Innenstadt von Weimar war, halt egalisiert und jetzt kann natürlich jeder immer noch Freifunk machen, nur dass die meisten Leute ihren Router dann doch eben an ihren DSL-Anschluss anstecken. Und dann vernetzen wir das immer noch untereinander über unsere privaten VPN-Server, damit haben sich so Sachen wie die private Haftung erledigt. Das ist sehr praktisch, weil der Weimar-Netzverein ein Provider ist in dem Sinne. Wir sind kein echter Provider, aber das Vereinsding reicht. Und wir leiten halt den Traffic über unsere eigenen VPN-Server nach Berlin und dann bleibt das da hängen.
Ja.
Und die Router untereinander vernetzen sich auch immer noch und sollen sie auch. Und wenn die Dichte hoch genug ist, dann funktioniert das auch ganz gut. Nur, dass, wie gesagt, dadurch, dass dieser tote Fleck weg ist, nicht mehr alle den Nutzen sehen, ja, sich einfach so einen Router hinzustellen. Das heißt, ich weiß nicht, im Moment, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, aktuell laufen 100 Geräte noch so richtig dauerhaft. Und sie sind gerade wieder am mehr werden, aber es waren auch schon mal 250. Okay.
Das ist, glaube ich, weitaus mehr als jener, als in Jena es mal war. Ja. Oh. Hm. Ordentliches Stückchen Arbeit.
Ich meine, da steckt ja auch einiges an Geschichte auch dahinter. Also weil man jetzt ist, was ich schon gesagt habe, der besteht auch einfach länger und ich habe so den Eindruck, dass auch die Anzahl von Aktiven beim Weimarnetz größer ist, als jetzt bei anderen Freifunkinitiativen in Thüringen der Fall ist.
Also ich nenne es immer der...
Ich nenne es immer den Alte Männer Fußballschauverein. ich weiß, das ist gemein, aber ja.
Also ich kann das Sentiment verstehen. Der Weimarnetzverein trifft sich auch immer noch mit dem Freifunk, also mit dem Maschinenraum hier jeden Dienstagabend und dann ist hier der Freifunkabend und da werden Router heil gemacht und übers Programmieren geredet und hin und wieder leider Fußball geguckt. Da kann man dann leider nichts dran ändern. Doch, kann man. Will man auch. Aber ansonsten, sie sind noch aktiv. Der Busfaktor ist im Moment relativ klein. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
Also, was ist das?
Der Busfaktor ist, wie viele Leute das Projekt am Leben halten können, wenn sie vom Bus überfahren werden. Also beziehungsweise wie lange das Projekt überlebt, wenn der Hauptentwickler zum Beispiel vom Bus überfahren wird. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob der, der schwankt irgendwo so zwischen 1 und 3, glaube ich, gerade.
Okay.
Maschinenraum auch. Beim Maschinenraum auch, ja.
Ja, mein schönstes Ereignis eigentlich oder Erlebnis mit dem Freifunk, mit dem Weimarnetz war, wir haben ja jedes Jahr das Sumdate hier in Weimar und da muss man sich immer so ein Ticket runterladen und ich habe vergessen, es mir auszudrucken oder ich war kurz davor, den Bus zu nehmen und konnte nicht nochmal schnell nach Hause zurücklaufen, um mir das Ticket dann händisch zu holen. Und zu dem Zeitpunkt gab es auch noch nicht so gutes mobiles Internet. Und dann war ich zum Glück am Goetheplatz, wo der Weimarnetz, die Weimarnetz-Auslastung sehr gut ist. Oder da gibt es sehr gutes Internet durch Weimarnetz. Und ich habe mir tatsächlich innerhalb von 10, 12 Sekunden da mein Ticket runterladen können als PDF. Und das hat mich in meiner faulen Art und Weise sehr unterstützt. Also es war hervorragend. Ich habe echt an diesem Tag dem Alte Männer Fußballschauverein echt gedankt. Also es war total toll. Und genauso vernetzt natürlich Weimarnetz auch das Barleben. Also in fast jeder Bar oder Kneipe in Weimar gibt es Weimarnetz, zum Beispiel in der Reber oder im C-Keller. Also das ist natürlich auch total schön, wenn man dann auch mal, oder auch Cafés werden teilweise vom Weimarnetz betrieben. Das heißt, man kann da sitzen. Doch? Wir betreiben nichts. Okay. Wir werden und wir unterstützen. Entschuldigung.
Das ist wichtig.
Also wir unterstützen dann Cafés darin, zum Beispiel ihren Gästen freies WLAN anzubieten. Und das ist natürlich auch schön.
Oh ja, das ist echt lobenswert.
Und kommen die Gaststätten dann zu euch? Oder ist das so eine Werbeinitiative von euch gewesen, dass ihr dahin geht und sagt, ja, wir haben da kostenloses Fußball-Anguck-Internet für euch? Wie lief das ab?
Ich wollte es gar nicht so auf diesen Fußball fokussieren, ehrlich gesagt, aber
Sorry. Wer hat dann nochmal damit angefangen?
Also ich glaube, also die Vernetzung hier in Weimar hat einfach dadurch funktioniert, dass damals viele Studierende auf jeden Fall auch Teil des Weimar-Netzes waren. Und Studierende, die brauchen auch manchmal nebenbei ein Taschengeld und arbeiten dann halt irgendwie in Bars oder Cafés. Und dadurch ist das, glaube ich, dann zustande gekommen, beziehungsweise, ja, oder?
Mhm. Ja. Wahrscheinlich wieder die Mundpropaganda.
Genau, die, also in Weimar bestes Mittel, Mundpropaganda, um
zu werben. Wie läuft das eigentlich ab, wenn ich jetzt mich entscheiden würde, nach Weimar zu ziehen und hier anzufangen zu studieren? Wie komme ich zu meinem studentischen Internetanschluss? Gibt es sowas? Also wenn ich jetzt im Wohnheim wohnen würde? Genau, okay.
Alles in klar. Wohnheim gibt es in der Regel EduRoam oder Internet aus der Buchse.
Okay, und das Internet aus der Büchse kommt dann irgendwie
das von... Das wird eigentlich alles vom SCC, also von unserem zentralen Rechenzentrum an der Uni organisiert. Also das provided natürlich hier auch das EduRoam auf dem ganzen Campus. Macht hier auch die Telefonanschlüsse im Haus. Und wichtig auch zum Beispiel fürs Stuko-Büro. Uns kann man auch anrufen, wenn man Lust hat dazu. Das Bauhaus FM kann man auch anrufen. Da haben wir schon ganze Sendungen mitgefüllt, dass Leute angerufen haben. Also tatsächlich ist auch so ein analoges Telefon immer noch ganz schick.
Das habe ich auch gesehen, ihr habt ein super modernes Telefon da hinten rumstehen. Das würde mancher Firmenboss ablassen, wenn er das sehen würde. Ja.
Es ist das, was, glaube ich, beim 33C3 in so einem Vortrag zerlegt wurde, weil die super einfach zu hacken sind und man dann alles im Raum mithören kann, weil die Mikrofone sich einfach aktivieren lassen.
Richtig.
Also vielleicht stehen die auch nur überall in jedem Raum an der Uni, damit man immer schön aufpassen kann, dass niemand was Negatives sagt.
Von Fähigkeiten im SCC aus, die nicht vorhanden sind.
Ja, ich meine nicht im SCC, ich meine so verschwörungstheoretisch gesehen. Die da oben.
Die.
Das Präsidium.
Zusammen mit dem Stuko.
Genau. Na cool. Also wir haben jetzt im Prinzip schon den Donnerstag, da werden die Platten aufgelegt. Am Dienstag kommt der Freifunk. Am Montag ist das Radio.
Am Freitag ist Kino.
Oh nein. Was bietet der Maschinenraum denn? Da haben wir aus Versehen was gefunden dann am Freitag. Irgendwie läuft dann hier was auf dem Bildschirm und keiner weiß warum. Aber es läuft dann hier was. Achso, und am Montag ist auch noch Licht hier.
Licht?
Aha. Die Sachen auf dem Bildschirm sind natürlich alle Public Domain.
Ja. Also jeden zweiten Montag trifft sich hier auch E27, die Lichtinitiative. Achso, am Mittwochabend wird gebastelt. Mittwoch ist eigentlich unser inoffizieller Bastelabendtermin.
Was heißt basteln? Scherenschnitt und so?
Ja, übermorgen am Mittwoch gibt es Fröbelsterne.
Die Weihnachtszeit ist schon vorbei.
Nächste Woche Pappmaché. Und übernächste Woche basteln wir mit gießen wir Seifen und Kerzen.
Wow, okay. Interessant.
Aber da kann man Bastelklatschen tanzen.
Ja. Stimmt, das war ja die Waldorf-Uni in Weimar, ne?
wir basteln natürlich meistens an Technik rum, weil das einfach unser aktuell das größte Interesse ist. Aurora bastelt halt immer an irgendwelchen coolen Audiogerätschaften rum oder macht gerade auch für ihren Kurs irgendeine Arduino-Geschichte mit Puls und Geschwindigkeit von Abspielgeräten, also einem Pulsmesser, der dann die Geschwindigkeit von ihrem Abspielgerät reguliert.
Also Puls ist gecancelt, ich bin jetzt umgestiegen auf das dümmste IoT-Gerät der Welt, das heißt, ich kann jetzt über WLAN meine Abspielgeschwindigkeit meines Kassettendecks regulieren. Mir ist dann aufgefallen, es ist nicht die dümmste IoT-Sache der Welt, weil es gibt noch viel dümmere Sachen, die sich der Kapitalismus ausgedacht hat. Ich glaube, der IoT-Rosenkranz ist bisher mein Favorit, aber es gibt sicher noch dümmere Sachen.
Der IoT-Rosenkranz?
Ja. Der ist vom Vatikan endorsed. Du hast quasi einen Rosenkranz, der mitzählt, wie oft du betest und ob du es auch wirklich zuverlässig machst als gläubiger Katholik. Und das ist halt... Es ist halt noch dümmer als so ein Kassettendeck, was über WLAN steuerbar ist.
Die Beicht-App auch schon?
Ich hoffe, es gibt die Beicht-App. Ansonsten ist ja, ich glaube, Alexa ist sowieso die Beicht-App, glaube ich.
Ja, gut.
Ich hoffe, dass diese Rosenkranz-App dann auch so funktioniert, wenn du zu wenig gebeten hast, dass die da auch irgendwie Stromschläge verteilt, um dich zu erinnern, dass du wieder genug beten sollst.
Also es wäre schön, vielleicht schickt sie einem auch einfach nur Bilder von dem Papst, wie er einen Schmollmund zieht, ich weiß es nicht.
Okay, mir wird grad schlecht.
Du hast...
Die katholische Kirche hat schon vor Ewigkeiten eine Confession-App rausgebracht.
Für Android oder iOS?
Ja, in dem Fall für iOS. Ich gehe stark davon aus, das haben sie inzwischen auch behoben, das Problem.
Cool, ich kann also jetzt an meinem Smartphone beichten.
Wenn du eins hättest.
Scheiße, ich muss ein Smartphone kaufen. Ja.
Also so, und Blinking Lights geht natürlich auch. Das ist jetzt auch so ein bisschen nach dem TCC fällt einem immer sehr viel auf, was man eigentlich noch so machen könnte und was eigentlich so ein bisschen fehlt. Natürlich gab es schon immer Blinking Lights hier auch im Maschinenraum. Das ist aber so ein bisschen über die letzten Jahre ein bisschen eingeschlafen. Und das ist jetzt auf jeden Fall auch wieder so ein bisschen größeres Thema, dass man so Pixel-Zeugs macht und Blinken-LED-Gedöns und da dann halt auch vielleicht für... die Juri's Night dann auch wieder was zum Präsentieren hat oder zum Mitmachen und Basteln betrunken.
Habt ihr schon einen Plan?
Für die Juri's Night?
Nein, für das Blinking Lights.
Ach so.
Irgendwie die Fenster hier vollpacken und...
Nein, es besteht noch kein Plan.
Schade.
Das müssen wir im Rahmen von vielen Plenar jetzt noch ausdiskutieren. Basisdemokratie ist sehr effizient.
Was hatten wir das letzte Mal im Fenster? Conway's Game of Life auf dem Plasmafernseher?
Aha.
Ich glaube, das war das letzte Blinkenlight, an dem ich mitprogrammiert habe.
Ja. Erzähl nochmal, welches Blinkenlight war das?
Conway's Game of Life. Eine Simulation von Zellautomaten, wenn man so will.
Ja.
Die sich regelmäßig vermehren, sterben und... ja, irgendwann hoffentlich zugrunde gehen oder dadurch zugrunde gehen, dass sie sich zu viel vermehren, je nachdem.
Ach so, aber vielleicht könnte man ja tatsächlich was mit der Sache, die da am Fenster eh schon hängt. Also wir sind hier auch Messstelle für Umweltverschmutzung, oder?
Oh.
so Feinstaubmessgerät. Die Bleiakkus im Flur meine ich natürlich auch, aber halt auch wir sind hier Teil einer Messreihe von Feinstaub.
Das heißt, habt ihr so eine Sensebox aufgestellt oder?
Ja, genau.
Okay.
Und das könnte man tatsächlich machen, oder wir hatten auch schon so einen Geigerzähler-Bau-Workshop jetzt so in der letzten Zeit oder im November, Dezember irgendwie. Da könnte man natürlich auch die Daten über Licht noch ein bisschen mehr darstellen, dass es sozusagen ein audiovisuelles Ereignis wird, wenn man radioaktiv bestrahlt wird gerade.
Das beziehungsweise für den Feinstaub sind hier unten drunter nicht die Raucher. Insofern könnte man denen signalisieren oder deutlich kennzeichnen, wenn die Raucher wieder mal hausen sind.
Ja, vielleicht könnten wir noch einen extra Marihuana-Filter mit einbauen.
Ich glaube, dann kommen die Bedarfsträger vorbei und möchten gerne eine Abhörschnittstelle für dieses Gerät mit haben.
Wer weiß.
Ja,
wäre
schon
das
Telefon. Ja, stimmt, das Telefon ist eh schon da. Nee, aber wir haben in Jena ja auch so eine Sensebox mit dranhängen.
Und also die, ich finde, die Raucher sieht man bei uns relativ sehr, also musst du schon ziemlich genau hingucken, um das zu erkennen. Was ein bisschen Ausschlag macht, ist, dass also vor dem Crowdspace in Jena ist so eine LKW-Ladefläche. Und da stellen sich hin und wieder LKWs hin und haben halt natürlich Motor laufen oder das Kühlsystem da laufen. Mhm. Und da sieht man auch also in der Tat schon ein bisschen mehr einen Ausschlag von dem Feinstaubmesssensor. Und natürlich der Klassiker ist natürlich Silvester. Das, also da sieht man einen etwas höheren Ausschlag. Aber ansonsten ist es ein bisschen auch, glaube ich, von Umwelteinflüssen abhängig.
Ja, aber also man kann ja auf jeden Fall irgendwas, also man kann ja da Sensibilität irgendwie so ein bisschen anpassen, gedanklich, dann passiert vielleicht auch ein bisschen mehr. Mal gucken. Das ist alles, das steht alles noch in Sternen, das ist dann mal ein Projekt für in den Semesterferien. Wie so vieles anderes auch.
Aber ihr hattet vorhin das Dachgeschoss angesprochen, wo eure umfangreiche Serverlandschaft steht.
Ja, die gehört dem Stuko, also der Studierendenvertretung.
Das heißt, die Server sind auch mittlerweile umgezogen ins Rechenzentrum, weil die zu laut waren unterm Dach. Oder ist da noch was?
Nein, da sind keine Server mehr. Der Stuko hat die Hoheit über seine eigenen Daten an die Uni abgegeben, quasi.
Ja, das ist auch so ein Problem hier. Sie haben zum Beispiel auch, sie wollen jetzt kein Linux mehr benutzen. Also im Stuko wurde seit, ich glaube, 2004 oder so Linux benutzt auf den Rechnern da oben. Ich glaube, letztes Jahr war dann das Theater mit, es ist zu kompliziert, wir wollen Windows haben.
Aha.
Und also in dem Jahr, wo sie uns das Budget übelst zusammengestrichen haben, haben sie Geld ausgegeben für Windows-Lizenzen. Die sie brauchen als Stuko, weil der Stuko macht ja so wichtige Sachen wie Word-Dokumente und Tabellenkalkulationen. Das kann man ja auf keinen Fall mit freier Software machen. Das wäre ja, da müsste man noch lernen, dass der Button jetzt irgendwie eine andere Farbe hat.
Denn vielleicht rechnet ja LibreOffice auch ganz anders, als Word das tut.
Ja, schneller.
Das ist schon mal schlimm. Das kann nicht gut sein. Aber das ist ja schon dramatisch. Also aber ihr habt auch keine Möglichkeit gehabt, irgendwie einzuwirken auf die Menschen. Oder habt das versucht? In irgendeiner Art und Weise?
Wir sind nicht die talentiertesten Leute darin, Lobbyarbeit zu betreiben, leider. Außer Matze natürlich, der hier neben mir sitzt und gerade das Gesicht verzogen hat. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen, also mit dem mangelnden Verständnis, was wir hier tun und warum offene Software wichtig ist und warum möglichst es wichtig ist, seine Daten bei sich zu behalten. Das ist ein Verständnis, das ist natürlich nicht in der breiten Bevölkerung angekommen. Das ist jetzt so langsam im Kommen, aber auch noch eher schwierig und schleichend. Und je mehr die Awareness da ist eigentlich, desto mehr Daten werden eh schon auf die unmöglichsten Arten von einem weggenommen. Also zum Beispiel beim CCC gab es ja auch diese Lady, die da ihr über Chrome, Google Chrome Plugins dann die Cookies auditiv dargestellt hat, dass halt tatsächlich vor allem Third-Party-Cookies dann als monotoner Ton, die ganze Zeit gesendet werden, natürlich, wenn man einen Browser benutzt, mitgeschwungen haben und dann halt bestimmten, vor allem mit Werbung zugepflasterten Websites die musikalische oder tonale Unterstreichung da so ein bisschen eskaliert ist. Genau, egal, davon mal unabhängig. Also wir geben regelmäßig Workshops und wir informieren auch eigentlich immer wieder, wenn jemand hier kommt und gerne Hilfe beim Cracken von irgendwelcher Software haben würde, dass es Open-Source-Alternativen gibt und warum Datensicherheit eigentlich so wichtig ist.
Also, um es klar zu machen, ihr helft nicht beim Cracken von Software, sondern ihr helft den Leuten, quasi freie Software eine Alternative zu finden und freie Software einzusetzen.
Also wir empfehlen dann halt die Open-Source-Alternativen zu benutzen und haben das auch über Jahre hinweg versucht, in der Lehre zu etablieren, über freie Briefe und also offene Briefe an Professuren etc. Aber das leider an der Universität ist gerade so ein bisschen auch Rückschritt, was das angeht. Also Professuren geben nach wie vor unendlich viel Geld für irgendwelche Programmlizenzen, vor allem Adobe, aus. Mhm. Bei den Medieninformatikern wurde jetzt ein Pool, der über Jahre hinweg oder Jahrzehnte hinweg Linux-Computer zur Verfügung gestellt hat, komplett auf Windows umgerüstet.
Der Pool heißt Lint-Pool. Linux und NT. Windows
NT. NT. Oh.
Also können wir ihn jetzt umbenennen.
Wind-Pool.
Ja. Also,
Also Linux und NT, also für Microsoft NT.
Es war
also
beides da dann.
Okay.
Früher jetzt nicht mehr. Ich kann auch noch ein aktuelles Beispiel sagen. Ich habe gerade eine Diskussion mit einem Kursleiter bei mir, der Meinung ist, wir sollten unsere Projekte nur als Pro Tools Arbeiten abgeben.
Aha. Was sind Pro Tools Arbeiten?
Also Pro Tools ist eine DAW, also Digital Audio Workbench. Seine Begründung dafür ist, es wäre ja Industriestandard und das müssten wir ja lernen, weil man das in der Industrie benutzt. Wo mein Gedankengang halt ist, ich bin ja an einer verdammten Uni, die für die Kunst ausbildet. Was soll ich hier mit Industrie lernen? Mhm. Ist das eine FH oder was?
Ja.
Und dann seine weitere Logik ist, also wenn man Pro Tools verstanden hat, kann man auch mit anderen DAWs arbeiten. Das Problem ist halt, es ist halt eine DAW. Das heißt, wenn ich mit Ardour oder Reaper oder anderen mehr offenen Sachen oder billigeren Sachen arbeite, die nicht unglaubliche Lizenzen bei Arbit kosten, dann weiß ich halt auch, wie eine DAW funktioniert. Da muss ich nicht unbedingt mit Pro Tools arbeiten, aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist eher so ein Ding mit, aber ich kann nichts anderes, deswegen müsst ihr das auch benutzen.
Genau.
Darf ich dich fragen, stellt euch die Uni Pro Tools Lizenzen zur Verfügung und genügend Arbeitsplätze, damit ihr das alle machen könnt?
Es gibt einen Pro Tools Arbeitsplatz, glaube ich. Also am Radio zumindest gibt es einen Pro Tools Arbeitsplatz für viele, viele Leute. Und ansonsten, also es gibt noch mehr Pro Tools Rechner, auf denen Pro Tools drauf ist. Die brauchen aber so ein USB-Dongle-Lizenz-Ding. Das heißt, man muss erst irgendwo hingehen, dann muss man sich den USB-Dongle ausleihen, dann muss man Zugang zu dem Raum haben, wo der Rechner drinsteht, wo man den USB-Dongle braucht, und es ist ein wunderbares System. Ich glaube, in der Industrie ist das genauso. Wenn ich dann mal irgendwo beim Deutschlandfunk arbeite, dann muss ich auch immer erst irgendjemanden anrufen und fragen, ob ich den USB-Dongle für Pro Tool ausleihen kann, und dann muss ich jemand anderen anrufen, ob er den Raum aufschließen kann, wo der Rechner drinsteht, wo ich den USB-Dongle für Pro Tools anschließen kann. Das andere Schöne ist auch hier in den Radiostudios, stapeln sich so echt teure Mischpulte, die halt mit Pro Tools Version 5 laufen, mit Version 6 nicht mehr. In dem anderen Raum ist dann das Mischpult, was mit Pro Tools Version 8 läuft, mit Pro Tools Version 9 nicht mehr. Es ist eigentlich wunderbar, wofür hier so Geld ausgegeben wird und für was dann wieder kein Geld da ist. Zum Beispiel für einen Admin, der in der Lage wäre, Linux zu administrieren.
Also ich nehme an, das Pro Tools kostet auch nur 59,99 irgendwie im Abo, oder ist wahrscheinlich etwas teurer. Weißt du, wie so das Lizenzmodell von denen aussieht?
Ich bin mir gerade unsicher. Aber ich glaube, Pro Tools ist auch Abo, oder? Ich glaube, es ist
also richtig, aber so, was du sagst teuer. Mit das...
Okay, also Pro Tools, die Basisversion 600 Euro, die Ultimate-Version 2000 Euro.
Und dann noch das Board dann offensichtlich dazu, was man pro Version dann immer neu auswechseln muss.
Nee, das kostet nochmal richtig viel extra.
Ja, meine ich schon, das kostet noch immer, genau. Krass. Das ist Enterprise-Software.
Mach keine Werbung.
Es gibt die Pro Tools First-Version zum kostenlosen Download. Das klingt wie eine Abo-Falle.
Ja, ja.
Ja, aber gut. Ja, so ähnlich ist es ja auch hier mit Adobe Photoshop und sowas, wo dann halt auch, ich finde das auch sehr interessant mit dem Modell, was hier an der Uni gepflegt wird. Es gibt halt, also die Universität arbeitet ja zusammen und hat so irgendwie Universitätslizenzen. Das Interessante ist halt, dass es Photoshop-Lizenzen gibt für alle Studierenden aller Fakultäten, außer die Fakultät Kunst und Gestaltung.
Was?
Also die Architekten kriegen Photoshop, die Bauingenieure kriegen Photoshop, die Medienleute kriegen Photoshop, offenbar. Ich bin mir nicht sicher. Letztes Mal, wo ich nachgeschaut habe, waren alle drin, außer Kunst und Gestaltung. Das ist natürlich sehr interessant. Das sind natürlich auch die ersten Leute, die hier auftauchen und fragen, könnt ihr mir das cracken? Das ist
Wir können also heute sagen, die Bauhaus, Bauhaus FM informiert. Studenten lernen was dazu.
Wenn es die Studierenden mal hören würden.
Ich glaube, die Studierenden lernen hier hauptsächlich, wie man Software crackt, weil ich glaube, die meisten Leute, die ich hier treffe, haben gecrackte Software auf ihrem Rechner. Das macht übrigens nicht der Maschinenraum, möchte ich nochmal betonen. Das machen die Leute selber, weil das kriegen wir hin. Es gibt genug YouTube-Videos, die mir erklären, wie du Archicad crackst oder keine Ahnung, was sie noch alles auf ihren Rechnern haben. Weil das kann sich halt niemand leisten, was hier in der Lehre vorausgesetzt wird an Software, die man irgendwie haben soll.
Das ist doch eigentlich aber auch eine schlimme Entwicklung, weil ich meine, ich glaube, die Einstellung ist schon so, was du auch bei der, von diesem Dozenten oder wer immer das war, gesagt hast, in der Industrie macht man das halt so, man hat diese Software in der Industrie, das ist der Standard, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, so nach dem Motto, und deswegen vermute ich, dass wenige das auch hinterfragen. Und ich glaube, da braucht es auch so Leute wie euch, die dann aktiv auch mal sagen, nee, es gibt hier noch was anderes und eine andere Software, die das genau dasselbe kann und die auch ihr kostenlos nutzen könnt oder die ihr auch vielleicht an eure Bedürfnisse anpassen könnt. Also da denke ich, ist für euch schon eigentlich schon ein guter,
also
wichtige Arbeit mit da. Und, aber ich meine, ihr müsst natürlich auch an die Leute mit rankommen und das denen beibringen. Genau. Aber auf der anderen Seite, wenn deine Dozenten dann halt selber sagen, hier geht nicht, wir nehmen da Pro Tools, dann könnt ihr da hier lange diskutieren, glaube ich.
Ja, ich fand das auch besonders absurd, weil es darum halt um die fertige Abgabe eines Audiostücks ging. Aber halt nicht als MP3 oder WAV, sondern als Pro Tools Projektdatei. Damit er sehen kann, dass wir wirklich mit Pro Tools gearbeitet haben, was ich ein bisschen sehr verrückt fand für eine Universität.
Ich würde es ja drauf ankommen lassen und was anderes abgeben und mal gucken, wie er damit umgeht, weil wenn er dann deine Leistung nicht anerkennen will, würde ich mich auf den Stress einlassen.
Ja, also ich, ja. Ich guck mal, wie ich damit umgehe.
Habt ihr aber Kontakte zu irgendwelchen Lehrstühlen oder sowas, gute Kontakte, wo man solche Entwicklungen vorantreiben oder entgegenwirken könnte?
Also wir suchen eigentlich immer wieder die Nähe zu irgendwelchen Lehrstühlen. Ich bin auch in der Fachschaft Architektur und Urbanistik, aber da stößt man eigentlich auf ziemlich leere oder taube Ohren. So. Also das ist leider ein großes Problem. Also die meisten Professorinnen und Professoren sind halt auch aus einem Jahrgang, wo man sich mit sowas überhaupt noch gar nie beschäftigt hat und wo man überhaupt erstmal glücklich ist, wenn man seinen Computer benutzen kann. Also ist schon so, also es gibt auch tatsächlich auch im Personal, also ich kenne eigentlich Sekretärinnen, die irgendwelche Einladungen für irgendwelche Empfänge oder so oder generell mit PowerPoint machen.
Ja.
würde auf jeden Fall, das wäre natürlich mal was, aber man irgendwie eine Veranstaltung mal machen, wo man den ganzen Lehrkörper im Prinzip einmal über solche Geschichten aufklärt. Also es ist halt auch generell so eine Frage, was so datenschutzmäßig gerade hier passiert, was eigentlich so wie mit Studierendendaten umgegangen wird. Also zum Beispiel unsere Matrikelnummer ist ja eigentlich auch eher so ein Code für uns und die sollte anonym bleiben. Bei unseren Abgaben bei der Architektur schreiben alle Leute ihren Namen und ihre Matrikelnummer immer treu doof unter die Pläne drunter. Die werden dann auch mit Matrikelnummer und Namen öffentlich ausgestellt bei der Summary- oder Winterwerkschau zum Beispiel. Mhm. Also im Prinzip, ja. kann man machen, sollte man aber nicht. Also da gibt's eh viele Probleme an Universitäten und da sind wir sicher auch nicht die Einzige. Es ist halt echt traurig, dass wir hier einen Informatik-Lehrstuhl oder haben an der Universität. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die sich auch schon die Zähne an einigen Aspekten ausgebissen haben, aber es wird halt hier auch eher so belächelt. Also man hat hier größere Probleme als freie Daten und Datenschutz irgendwie gefühlt. Hm.
Finden sich für solche Sachen aber Kunstprojekte? Also, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da auch kreative Möglichkeiten gibt, um auf sowas aufmerksam zu machen.
Ja, also das ist tatsächlich ein ganz interessanter Punkt, auch um auf das Thema freie Software mal zurückzukommen. Mhm. Nämlich genau an der Fakultät, die ja nun, wie wir gerade gehört haben, nicht zugreifen kann auf Lizenzen, die zur Verfügung gestellt werden, hat sich eben aus dem Zwang heraus, dass du Bildbearbeitungssoftware CAD, CAE nutzen musst, nehmen wir mal Produktdesign, tatsächlich eine Community gebildet, die sich ganz intensiv auseinandersetzt mit der Nutzung frei verfügbarer Software, sei es zum Beispiel im CAD-Bereich SketchUp oder sowas, ne? Wo dann auch die Lehrenden das Ganze dankend annehmen, wenn von den Studierenden halt die Initiative kommt, okay, ich mache jetzt meine Abgabe 3D-Modell aus SketchUp heraus. Mhm. Ja. Und dann gab es auch in den letzten Jahren immer mal wieder so von den Studierenden organisierte Workshops, um das zumindest in diesem Gestaltungsbereich anderen näher zu bringen. Man hat sich da gegenseitig geholfen und es gibt eben auch wirklich Projekte, ich kann da gar nicht so viel drüber reden, weil da noch das Ganze am Laufen ist, die sich damit auseinandersetzen, wie kann Open-Source-Software an die Studierenden näher gebracht werden, sodass sie auch im Grunde genommen Bock darauf haben, das zu lernen, sich damit auseinanderzusetzen. Was weiß ich, wenn jemand jetzt 2,5, 3 Jahre hier an der Uni sich so einen Adobe-Workflow reingeprügelt hat, dann ist das schon eine Umstellung, jetzt irgendwie zu GIMP oder so umzusteigen. Ja. Ne? Mhm. Aber auch irgendwie so diesen Komfort der freien Verfügbarkeit näher zu bringen. Da gibt es Projekte, die laufen und die werden auch in diesem Jahr dann sicherlich released. Und das ist eben ganz spannend hier an dieser Uni. Es gibt viele Studiengänge, wo einfach auch niemand dir beibringt, wie du etwas machst, ja? Also wie du deine Fachfertigkeiten bitteschön erlangst, das ist dir selbst überlassen. Und dadurch hat sich eben gerade an der Fakultät Gestaltung so ein gewisser Selbstläufer in Sachen Open Source entwickelt.
Der dann auch von Jahr zu Jahr von der Studierendenschaft weitergegeben wird an die folgende Generation, also, oder?
Nee, das ist tatsächlich erst eine individuelle Nummer.
Aha.
Das hat aber auch viel damit zu tun, dass die Uni ist ja sehr klein hier. Ne? Da kennt jeder irgendwie jeden, auch über die Studiengänge hinweg. Ne? Und das ist eher so eine individuelle Nummer. Du weißt, dass irgendjemand Ahnung von irgendwas hat und dann sprichst du die Person an. Ne?
Aber ich könnte mir nämlich vorstellen, dass auch die Kompetenzen da sind. Wie baue ich ein Video? Wie gestalte ich am besten eine Broschüre oder anderes Einstiegsmaterial? Und das dann in Kombination eben genutzt werden könnte, um solche Software halt näher zu bringen. Denn oftmals ist es ja wirklich auch dieses Einstiegsproblem, angefangen von, woher kriege ich die Software und dann, was sind die ersten Schritte, sodass die Leute den Anfang finden.
Ja, da befinden wir uns gerade so in der Konsolidierungsphase, nenne ich es mal, Methoden zu entwickeln, diese Berührungsängste. Das sind eigentlich Berührungsängste mit unbekannter Software, mit unbekannten Interfaces, die abzubauen. Und das geht eigentlich auch nur, indem man das Ganze vorlebt. Ne? Also indem es halt auch in den Projekten genutzt wird und die Ergebnisse dann hoffentlich für sich sprechen. Und das, was eben das Schöne ist, es gibt Lehrende, die dann nicht den Riegel vorschieben, also es gibt das Gegenbeispiel, auch mehrfach, sondern die das Ganze fördern. Also das ist aber ein langer Kampf gewesen bis dahin, ne? Das muss man auch sagen. Es war schon vor einigen Jahren schon noch so, dass alles festgenagelt war auf die großen Player am Markt. Aber das wurde erkämpft, das irgendwie seitens der Studierenden. Das ist aber, wie gesagt, so eine ganz individuelle Nummer gewesen.
Wäre natürlich schade, wenn das dann wegbricht, wenn die Individuen fertig sind. Also das wäre halt schön, wenn das, es ist ja meist so, dass dann die treibenden Kräfte, die Uni verlassen und daraufhin bricht dann leider das Ganze zusammen, weil es der Prof irgendwie nicht übernommen hat, oder?
Busfaktor 1.
Ja.
So ist es. Na, wir hoffen natürlich da auf das Fortleben der Synergieeffekte dann zwischen den Studierenden. Ne?
Klar, aber es ist auf alle Fälle auch schon mal viel erreicht, wenn wenigstens eine Generation das erlebt hat und eventuell auch weiterträgt.
Aber wir waren vorhin mal über die Server gesprochen, die nicht mehr oben auf dem Dachboden stehen. Und ich meine, ihr habt ja gesagt, ihr betreibt ja diverse Dienste, also diesen Mastodon, die Mastodon-Instanz, Matrix, Etherpad und so weiter und so weiter. Da brauchst du ja auch so eine gewisse Kontinuität von Leuten. Also, ich sag mal, gut an eurem Lachen ahne ich schon die Antwort, aber wie sieht es da aus? Wie schafft ihr das denn über 5, 10, 20 Jahre, das am Laufen zu halten?
Also da ist der Busfaktor 1.
Okay.
Um genau zu sein, fährt der Bus gerade vor einen Baum.
Okay.
Ah.
Und das ist dazwischen. Auch noch so ein bisschen, ja.
Okay, Wundpunkt erwischt.
Es ist generell schwierig, Menschen zu finden, die sowas fortführen wollen. Wir haben da auch immer so Probleme, was das angeht. Also warum es gerade so gut läuft oder warum es die letzten Jahre gut läuft, ist halt, wir studieren hier zwar irgendwie, wir sind jetzt nicht die Studierenden, die das in der Regelstudienzeit hier durchziehen generell. Mhm. Wir haben uns auch noch beim STUKO als Selbstbeschreibung Selbsthilfegruppe für Langzeitstudierende genannt. Das fanden die, glaube ich, nicht so lustig. Ja, wenn dann hier mal so Wechsel ist, dann kann das durchaus zu Problemen führen. Ich glaube, wir hatten mal, also was ich noch mitbekommen habe, ist, dass irgendwie einer von den Vorleuten hier mal einen Server aufgesetzt hat mit irgendeinem exotischen Betriebssystem. Ich weiß nicht, ob es einfach BSD war oder keine Ahnung, aber irgendwie sind da die Nachfolgenden nicht klar gekommen und irgendwann wurde dieser Server halt dann nochmal neu aufgesetzt, weil es einfach nicht weiterging.
Okay.
Ja, das ist so ein allgemeines Phänomen hier im Hause. Es läuft halt immer irgendwie so eine ganze Zeit lang, ganz toll und ganz flüssig. Und dann verschwinden die Akteure so phantommäßig. Ne? Mhm. Und irgendwann entsteht so ein Handlungsbedarf. Mhm. Und wenn der Handlungsbedarf schmerzhaft geworden ist, dann wird auf einmal wieder agiert. Und dann, also es wird
also immer, eigentlich wie in einer professionellen Firma.
Ja, im Grunde genommen schon. Ne? Also immer dann, wenn die Endnutzer, nennen wir es mal so, persönlich betroffen sind von irgendwelchen Mängeln, dann findet sich der eine oder die andere da auch mal wieder was zu machen. Ist ja überall so. Ne? Mhm. Und so hast du irgendwie so einen gewissen Rhythmus drin von Funktionalität oder Dysfunktionalität. Ne?
Okay.
Also unser Running Gag hier ist auch so ein bisschen, wie viele Leute nutzen diese Dienste eigentlich, die wir anbieten? Also wie vielen Leuten würde überhaupt auffallen, wenn die kaputt gehen?
Na, ich glaube, die Mastodon-Instanz würde ziemlich auffallen, weil ja der CCC da quasi so einen offiziellen Account drüber hat, also ccc@bau-ha.us. Und das, ich glaube, das dürften einige Follower haben und das wird auch ziemlich verfolgt, dass die da was schreiben. Und wenn, ich meine, gut, die würden vermutlich einfach ruhig dann auf eine andere Instanz umziehen und weitermachen. Aber ich denke schon, das würde schon auffallen. Und
bei dem Matrix auch.
Genau, bei Matrix auch. Also.
Genau, das würde nämlich auch mächtig krachen. Da sind etliche Leute drauf auf der Instanz.
Ja, das wäre dann schwierig. Wir müssen uns mal um Nachfolgerinnen kümmern hier.
Aber die Technik ist ja gesichert. Also das hieß es ja irgendwie, dass die Server jetzt gerade erneuert wurden, dass da ein bisschen mehr RAM...
Der neue Server steht hier unterm Tisch.
Der ist noch nicht eingebaut werden. Ah, okay.
Aber ja, also hier gilt ja das Gleiche wie für diesen Raum quasi. Wir haben unsere eigene Hardware und wir dürfen aber das Rechenzentrum an der Uni nutzen. Das ist eigentlich auch ganz schön, weil wir dadurch diese ganzen Dienste auch anbieten können, für Studierende auch, die dann halt etwas dezentralisierter sind, weil die halt auch nicht irgendwo in irgendwelchen Rechenzentren irgendwo auf der Welt laufen oder irgendwie hinter Cloudflare oder sowas, sondern halt direkt hier bei uns im Rechenzentrum und wir wissen auch direkt, wo der Server ist. Früher war es schöner, als man noch direkt zum Server ran konnte, selber, wenn man das wollte. Und nicht erst irgendwelche Leute vorher fragen muss und einen Termin ausmachen und keine Ahnung. Und wann kann man denn mal die kaputten Teile austauschen? Aber genau, es wurde sich dagegen entschieden, weil das hier zu laut war, offenbar. Ich glaube, das war der Hauptgrund, dass so ein Server so ein bisschen genervt hat hier. Mhm. Ganz früher gab es ja auch noch den Freifunk-Server auf dem Klo.
Was?
Auf dem schönsten Klo der Welt.
Genau da. Wo ich mich immer ein bisschen gefragt habe, warum Leute sich daran gestört haben, dass er so laut war, weil eigentlich ist man ja nicht so lange auf dem Klo. Aber also, ja, war schon sehr laut, aber...
Es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass die M18 vom SCC als ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Jede Dose in diesem Haus hat maximal 100 Mbit. Oh. Für die Mastodon-Instanz wäre das vielleicht auch nicht so schön inzwischen. Und für die Radioserver und solche Sachen auch nicht. Mhm. Oben unterm Dach wurde es echt heiß, wie gesagt.
Das hätte ich auch.
Es ist, dann werden sie laut, weil wenn es heiß wird, muss man noch mehr Lüfter anmachen. Und ja, das mit dem Keller war früher eine Idee, aber das hätte halt nur dann funktioniert, wenn das SCC es irgendwann mal hingekriegt hätte, hier den vorhandenen Gigabit-Switch auch so einzustellen.
Oh.
Und dann hatte aber niemand mehr Lust auf die Bürokratie und der Stuko auch nicht. Und dann wurden die Server ins Rechenzentrum umgezogen. Da haben sie eine schnell genug Leitung, aber wir haben halt nur Zugriff, wenn wir nett fragen. Also und von extern natürlich, ja, Remote-Admin-Zugriff, klar, das sind unsere Server. Mhm. Aber der die Hardware hat, ist natürlich in der Lage, sie auch auszustöpseln.
Richtig.
Was auch neulich passiert ist, wo wir irgendwie, ich glaube, 5 Tage offline waren, weil, also ich fand das auch sehr, das ist halt so der Unterschied zu einem professionellen Rechenzentrum, weil die irgendwie beschlossen haben, sie müssen an einem normalen Werktag um 14 Uhr ihr Backup-Power-System testen. Es hat nicht funktioniert. Stattdessen ist dann die Hauptstromversorgung auch ausgefallen. Und dann war irgendwie 5 Tage das ganze Rechenzentrum online, bis halt alles wieder ausgetauscht war. Und natürlich haben sie nur die produktiven Server wieder hochgefahren. Also uns nicht, weil wir sind nicht produktiv. Weil der Stuko ist halt nicht wichtig. Und dass die Stuko-Webseite dann auch 5 Tage lang nicht erreichbar war oder sowas, das war halt, ja. Ja, ist halt nicht produktiv.
Also war die ganze Uni down? Also die
ja.
Komplette Pause-Uni?
Ja, also ich glaube 2 Tage so gut wie alles. Und dann kamen langsam die Sachen wieder hoch, also immer gegen Webmail wieder und sowas, aber...
Das war bestimmt ein professioneller Angriff von außen, weißt du, wo man nichts machen konnte. Und russische und iranische und sonst welche Hacker haben die Uni, Bauhaus-Uni garantiert.
Das Schöne war, die Kommunikation war schon in Ordnung. Das Schlechte an der Kommunikation war, dass sie es auf der Uni-Website gepostet haben, die dann sofort wieder down war. Ich habe dann versucht, unser Admin war gerade auch nicht da und hat sich gefragt, hey, was ist da jetzt los? Und dann habe ich das kurz gesehen auf der Uni-Webseite, habe den Link geschickt und dann war schon wieder down in dem Moment. Also es war alles irgendwie... Ja, aber es ist halt so, wenn man in so einem kleinen Rechenzentrum ist.
Wobei eigentlich Uni-Rechenzentrum sollte nicht unbedingt klein sein. Also
wir sind an einer kleinen Uni. Also...
Wobei, ich glaube, da muss ich meine These doch nochmal überdenken, dass so ein Ausfall von Mastodon und Matrix etc. nicht auffallen würde, weil dieser 5-Tages-Ausfall ist mir in der Tat zumindest nicht aufgefallen.
Ah, doch. Also im Matrix-Universum ist der aufgefallen.
Okay, also das war wahrscheinlich irgendeine Zeit, wo ich auch offline war. Also.
Und du musst immer denken, das Servicezentrum für Computer betreibt ja die Unitechnik. Mhm. Das hat ja mit den Lehrstühlen wieder nur begrenzt was zu tun. Echt? Also... Und der Lehrstuhl von der Medieninformatik, also beziehungsweise die Fakultät Medieninformatik, hat natürlich ihren eigenen Cluster da stehen. Das ist eine ganz andere Qualität von Rechenzentrum.
Okay. Krass.
Aber der wird auch nicht vom SCC verwaltet. Das verspreche ich dir. Läuft auch Linux drauf.
Da fühlt man sich zu mehr berufen.
Und die hatten wir nicht noch einen Einschub für eure Server mit. Da, okay, na gut, ich meine, manchmal ist ja noch so ein kleiner Plätzchen da übrig.
Die haben ja nichts mit uns zu tun.
Genau, okay.
Das ist doch über Forschungsgelder finanziert. Das kannst du doch
nicht, ah, machen.
Ja, ja, verstehe.
Naja, okay. Hm. Müsste man wieder Anträge und sonstiges.
Kriegst du nicht.
Ja, ja.
Ja.
Fertig.
Hm.
Genau. Aber das heißt sozusagen, ihr habt da auch so ein bisschen die Gewalt über die Hardware sozusagen dann abgegeben, wenn die auf dem im Uni-Rechenzentrum stehen. Ist dann das auch für euch jetzt ein bisschen, aber wenn da jemand mal zur Uni kommt und sagt, schaltet mal den Rechner aus, dann schalten die den Rechner im Zweifelsfall dann halt auch aus.
Ja.
Wo, was jetzt sozusagen im Vorfeld hier bei euch vielleicht ein bisschen anders laufen könnte.
Das ist ja jetzt auch irgendwie, also gerade läuft alles nicht so super, weil auch die Cache-SSD gestorben ist vor einer Woche oder so. Das wäre halt früher auch gewesen, man geht halt hier ein Stockwerk hoch und tauscht das mal aus. Jetzt müsste man halt beim SCC einen Termin ausmachen, um da mal hinzugehen.
Okay.
Alles. Aber was wäre denn jetzt, wenn jetzt eine Studentin oder ein Student von der Bauhaus-Uni jetzt das, die Sendung hört und sagt, Mensch, ich habe Ahnung, wie man Mastodon administriert oder Matrix oder was auch immer, ich würde euch unterstützen, hierher kommen und dann sagen, da bin ich und dann geht's los.
Genau.
Okay. Also ich sehe hier großes Nicken. Also aber dann auch der Aufruf an alle, die ihr das hört, geht doch einfach in den Maschinenraum und bietet eure Hilfe an.
Auch nur Studenten, oder? Wie seht ihr das?
Wenn es um Unitechnik geht, wären Studenten ganz gut.
Ah ja, okay. Damit die beim SCC anklopfen dürfen.
Genau, ansonsten hier ist jeder herzlich willkommen, der Interesse an Technik und Programmieren und Musik und Licht und also, was auch immer.
Genau. Also dann auch noch mit dem 20. oder 30. Semester.
Ja.
Besonders mit dem 20. oder 30. Semester.
Also das Beste ist immer, wenn man seine Hardware so verwendet, wie sie nie für was sie nie vorgesehen ja. wurde. Das ist, solche Leute mögen cool. am liebsten.
Genau.
Aber das heißt nicht, dass wir alle Leute mögen müssen, die hier sind. Also hier darf jeder rein.
Aber apropos kreativer Verwendung von Hardware, was mir noch einfällt, vor vielen Jahren gab es bei euch mal so einen Bitcoin-Automaten. Gibt es den eigentlich noch? Und was hat der eigentlich gemacht?
Ich formuliere das mal so, jetzt noch Paper Wallets in einem Automaten zu verkaufen, der Hartgeld nimmt, wird langsam ein bisschen schwierig bei den Transaktionsgebühren. Das Projekt, wer hatte das?
Max Albrecht.
Max Albrecht hat es gemacht, aber er hat den Automaten auch wiederbekommen, ne?
Ja.
Was hat er eigentlich gemacht, dieser Automat?
Er hing an der Wand und es war im Endeffekt, glaube ich, ein alter Kondomautomat, wenn ich mich nicht irre. Und statt Kondom waren unten halt Paper Wallets drin, also Bitcoin Wallets in ausgedruckter Form, der private Schlüssel, den du brauchst, damit sie dir gehört.
Ja.
Nach dem Generieren wurden die Schlüssel gelöscht und reingetan dann. Und dann konnte man die halt kaufen gegen bare Münze. Das war am Anfang auch noch möglich und ich glaube, die letzte wurde für 7 Euro grob verkauft, die letzten 6 jeweils für 7 Euro. Hm. Der Mensch hat jetzt verblüffend viele. Aber danach hat sich das, wie gesagt, nicht mehr gelohnt, weil ich weiß gerade nicht, was der Bitcoin-Kurs ist. Es interessiert mich auch verblüffend wenig, aber ja.
Ja, wir haben ja trotzdem nach wie vor eine kleine Obsession mit Automaten. Also wir haben ja vor der Tür, findet sich ein Kunstprojekt.
Da findet sich ein Kunstprojekt.
Und ein Kunstprojekt.
Gibt's noch
genau,
weitere Automaten?
Einen weiteren Automaten haben wir hier gefunden, auf, an der Seite von der Straße.
Was? Von der Straße?
Genau. Mehr darf ich auch nicht erzählen.
Ist alles noch in the making.
Ach so, ein Automat, den wir auch noch haben, ist unsere twitternde Tür. Haben wir davon schon geredet?
Nein.
Unsere Tür twittert. Das heißt, wer uns mal besuchen kommen mag.
Ist denn gerade? Ach so, mit jedem Tür öffnen? Nee, nein.
Sobald die Tür aufgeschlossen wird, twittert unsere Tür, dass sie offen ist, beziehungsweise dass sie zu ist. Das heißt, jeder, der uns besuchen kommen möchte, oder auch jede, kann dann bei Twitter sehen, ob gerade jemand da ist und vielleicht auch anhand der Stundenbanden getwittert wurde, wie lang noch. Mhm. Das ist MR-Unterstrich Dorstatus, Unterstrich Status, so rum. Also kann man auch googeln, findet man auch sehr leicht.
Ah, okay.
Genau, und dieser kleine Automat oder was ist da drin? Arduino, ja. Der macht nichts anderes als twittern. ja.
Jo.
Aber das ist eine unserer vielen kleinen süßen Maschinen. Wir haben auch einen sehr alten Makerbot hier am Start. Wir haben eine umgebaute Strickmaschine, die mal mit, ich glaube, die hat noch mit Lochkarten funktioniert.
Aha.
Und da haben wir jetzt umgeschrieben mit Software, dass man das dann auch vom Laptop aus, also die...
Zum Stricken?
Ja, also das muss man dann noch händisch stricken natürlich selber, aber...
Also wie, also den Schlitten rüberschieben?
Genau.
Aber ansonsten das Muster?
Das Muster wird dann einprogrammiert.
Habt ihr einen Pulli davon da oder sowas? Was war das Letzte?
Wir haben einen kleinen süßen Gameboy haben wir mal gestrickt. Der müsste auch in einer der Kisten da unten sein.
Da oben, genau, links.
Ja. Verdammt, hier herrscht Ordnung.
Ja, wow. Genau.
Ich dachte, wir sind in dem Hackspace. Ihr erinnert mich mehr und mehr an professionelle Firmen, muss ich sagen.
Oh, cool.
Genau.
Es herrscht Ordnung. Die IT funktioniert nicht. Also... Ihr könnt euch Enterprise-Maschinenraum bald nennen, glaube ich. Ja,
ja, also unser erklärtes Ziel ist ja auch die Weltherrschaft.
Okay.
Um Weltherrschaft zu bekommen, muss man natürlich auf gewisse Art und Weise organisiert sein. Cool. Das ist leider bei den letzten Plenar immer so ein bisschen hinten übergefallen, aufgrund der anderen Tagesordnungspunkte. Ja. Aber prinzipiell ist es ein langer Weg dahin. Und wir sind schon ein bisschen weiter, ihn zu begehen. Jedes Mal wieder. Zum Beispiel mit gestricktem Zeug.
Das ist ja cool.
Und da hinten der Monitor, den ich da sehe, das sieht auch ziemlich ältlich aus.
Das ist auch Rohras neues Lieblingsstück. IBM PS2 Monitor, wenn ich mich nicht irre.
Ja, ich sammle auch alte Hardware.
Ja, genau. Also, wir lieben es halt, irgendwie alte Hardware zu sammeln, umzubauen oder weiter zu benutzen. Wir haben auch einen uralten Beamer da. Also Funktionalität geht es da nicht im ersten Sinne doch schon. Also es funktioniert da alles irgendwie noch, aber es funktioniert halt nicht nach heutigen Standards hervorragend gut. Aber irgendwie ist es trotzdem ganz interessant, dann nochmal alte Techniken nachzuempfinden.
Ihr hört diese Radiosendung auch über ein viel zu altes Behringer Mischpult an einem Interface Baujahr 2004, was über Firewire an unserem tollen OpenWRT-Bildserver hängt, weil wir Technik nutzen, bis sie überhaupt nicht mehr geht.
Also an einem OpenWRT ist ein Firewire drin?
Nein, das ist eigentlich unser OpenWRT-Bildserver hier.
Ach, der Bildserver.
Der hat halt noch Firewire, weil wir sind so modern.
Wow.
Firewire ist auf jeden Fall der beste Anschluss. Mit Firewire.
Was? Firewire ist der beste Anschluss, den ihr hier habt? Oder was meinst du mit...
Oh no, nein, das kann ich nicht erklären.
Du kannst ruhig zugeben, dass du Apple-Userin bist.
Ich habe auch noch Apple-Dinger, die Firewire haben bei mir zu Hause, bei meinen Eltern rumstehen.
Habe ich auch noch. Und von der Technologie her war Firewire wirklich auch besser als USB. Aber ja, hat sich halt nicht durchgesetzt.
Ja, war Apple halt etwas nicht so ultimativ... Funktion, also weiß ich nicht.
Proprietäre Formate halt. Das geht ja nicht so gut. Wenn Sony sagt, es ist gut, kann man vergessen, dass es was wert. Das kennen wir ja von Betamax, Memory Stick Pro, DV Cam. Ich weiß nicht, was haben sie noch alles produziert. Firewire halt auch irgendwann zwischendrin. Laserdisc, war Laserdisc auch Sony?
Was? Laserdisc? Das sagt mir nichts.
Laserdisc habe ich zu Hause.
Natürlich.
Was?
Aber eins von vielen Formaten, die gestorben sind. Weil
Schallplatten groß, sieht aus wie ein DVD, nur dass es beidseitig bespielt ist. Also eine
wenn du immer mal eine silberne Schallplatte haben wolltest, die Teile sind großartig. Ja, und ansonsten ein Film, je nach Spieldauer, ist auf 1 bis 4 Seiten. Also du musst dann halt auch während deines Films aufstehen und umdrehen.
Umwenden. Hm.
Das Ganze sieht ansonsten aus wie ein DVD-Player, nur halt in...
etwas riesig. Größer. Ja.
Und ist komplett analog. Also das stimmt nicht, der Sound wurde irgendwann digital gemacht, aber das Bild liegt theoretisch analog auf dieser...
Aha.
Ja, lustige Scheibe.
Und von wann ist das?
Von wann?
Ja.
Oh,
klingt wie 80er?
Also, ja, also es gab Bildplatten, das ist so der Vorgänger, die sind auch kompatibel. Das ist Ende der 60er Jahre, glaube ich, das erste Mal rausgekommen.
Aha.
Das war richtig früh.
Nur mal so eine Interessensfrage, dein Laserdisc-Player, kann der auch Karaoke? Weil Laserdisc war ja so über Jahrzehnte das Format für Karaoke, so.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser es nicht kann. Aber ich kann auch jetzt nachgucken.
Ich wäre sehr traurig.
Denn das wäre wahrscheinlich dann die nächste Veranstaltung hier im Maschinenraum.
Also Karaoke darf man selbstverständlich niemals bewerben, diese schreckliche Eigenart von Menschen zu versuchen zu singen. Ich formuliere das mal anders. Es gibt eine große Karaoke-Bibliothek und wer sie sucht, wird sie finden.
Okay.
Also ich habe gerade geschaut, von 1978 ist diese Technologie.
Laserdisc.
Ende 70. Ja, genau.
Mhm.
Das ist unser Mikrofon hier ist älter. Um nochmal auf die alte Technik zurückzukommen.
Was denn das, du gerade sprichst, oder was? Von wann ist das?
Das ist irgendwann aus den 60ern, würde ich sagen.
Okay.
Kann's ja, also ihr könnt ja nachgucken, von wann ein Telefunken TD-11 ist.
Weil wir beide, Jörg und ich, sitzen hier in einem vergleichsweise modern aussehenden Mikro.
Das ist das Initiativ-Mikro von Bauhaus FM. Das ist sehr gut.
Genau.
Mhm. Das hier ist mein privates.
Ah, okay. Aber das ist auch sehr gut, so wie es aussieht.
Also... aber war es denn eigentlich, dass ihr diese ganze Technik und vor allen Dingen auch in dieser Vielfalt hier noch erhaltet?
Irgendwann muss es ja machen. Kann ja nicht immer nur alles wegschmeißen, das wäre ja langweilig. Wir haben auch ein schönes Oszilloskop von Carl Zeiss Jena.
Ja, also bei uns ist halt auch das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Also man denkt nicht unbedingt bei Freunden der Technik drüber nach, aber irgendwie geht es ja auch darum, dass wir diesen Vorgaben der Industrie von wegen geplante Obsoleszenz etc. ein bisschen widersprechen wollen und darum geht es halt hier auch, dass wir unsere eigene Technik reparieren, so gut reparieren, wie es möglich ist und so lange auch weiterhin benutzen. Das liegt nicht nur daran, dass wir arm sind, das liegt auch daran, dass uns die Umwelt und die seltenen Erden, die da drin verbaut sind und die Arbeit, die damit oder die graue Energie sozusagen, die da drin steckt, wichtig ist. Deshalb wohnt zum Beispiel auch Aurora in einer Platte.
Was?
Das ist jetzt eine komische Überleitung, muss ich sagen, aber also ich muss dazu noch sagen, was ich halt auf dem Kongress jedes Jahr wieder krass finde, ist zu sehen, wie viel Geld offenbar andere Hackspaces haben für ihre Projekte, wie viel Hardware die kaufen, was sie raushauen und was sie dann für langweilige Sachen draus bauen. Also nicht immer, aber so teilweise, so wie ich so denke, so, okay, das hätten wir jetzt anders gelöst, weil wir einfach das Geld nicht haben. Also wir sind hier in einem Hackspace, wo hier auch mal, also wir reparieren kaputte Arduinos, indem wir die SMD-Bauteile austauschen. Ich weiß, dass es bei normalen Hackspaces in den Müll landet, in einem großen Haufen mit kaputten Mikrocontrollern. Das ist halt hier so ein bisschen anders. Wir reparieren auch alte Synthesizer zum Beispiel aus den 90ern.
Ah.
Was?
Wir müssen diesen Menschen danken.
Ja.
Was?
Der gute Matze, der hat vor Jahrzehnten mal irgendwie... wurde da irgendwie mal eine E-Gitarre an den Synthesizer angeschlossen und die E-Gitarre hat dann einen Chip durchgebrutzelt und wir haben dann jetzt mal den Synthesizer wieder aufgemacht. Nach Jahren, Aurora hat es gemacht und hat dann fleißig durchgemessen und hat dann gemerkt so, oh, es gibt, dieser eine Chip ist nur kaputt, der Rest funktioniert noch komplett vom Mainboard. Und natürlich ist es dann schwierig, Ersatzteile zu bekommen und dann haben wir geschaut und ein sehr netter Mensch, DJ Sundog, aus Tacoma, Washington, hat uns den dann netterweise zugeschickt. Vielen, vielen Dank den an dieser Stelle an DJ Sundog. Mhm. Der hat uns den Chip geschickt und...
Also wohlgemerkt, der Chip wird seit Ende der 90er nicht mehr produziert. Also das ist so die Nadel im Heuhaufen gewesen.
Ja.
Also wir haben es nicht hinbekommen, ihn zu finden irgendwo.
Doch, wir haben ihn gefunden, aber wir hätten 50 Euro dafür ausgeben müssen insgesamt und mit Leuten in Belgien reden müssen, die schon in Rente sind. Also
es gab eine wunderbare belgische Website, die es noch verkauft hat, wo es irgendwie hieß, ja, der Mensch, der diesen Bereich betreut, der geht jetzt in Rente und wenn ihr wirklich noch was kaufen wollt aus diesem Bereich, dann müsst ihr ihn jetzt anrufen, sonst ist es zu spät.
Also, wir geben auch unser Geschäft mit Röhren jetzt auf. Und dieser Mensch aus den USA hat sich anscheinend gedacht, das klingt nett, dieser Hackspace klingt nett. Ich habe irgendwie die Möglichkeit, über einen Großhändler noch an diesen Chip zu kommen. Mhm. Den gab es auch in China noch ein paar Mal, aber halt eine Bestellung aus China hätte uns auch 50 Euro Versand gekostet für dieses Teil. Mhm. Und hat uns den einfach geschickt und hat ihn auch noch frankiert mit 15 Dollar.
Aber wie ist der für euch zusammen geworden?
Einfach du dann, Aurora, du hast da geschrieben, oder?
Also du hast einfach geschrieben, hier, wir brauchen den Chip und dann ist der Typ gekommen, oder wie war das?
So ungefähr.
Cool.
Wow.
No? Weiß jemand, wo man sowas kriegen kann? Jo, kann ich. Jo.
Ja. Voll cool.
Ich finde ja, dafür ist dieses Netzwerk auch da, auch dieses Netzwerk zwischen Hackspaces und so, dass man halt sich gegenseitig auch helfen kann.
Schön, cool.
Das hätten wir ja auch nicht anders gemacht.
Ja, genau. Mhm. Was war eigentlich euer...
Spaß beim
Ihr auch beim... Ihr wart auch beim CCC, ihr beiden, oder?
Also, nee, ich nicht, Jensen.
Also ich war da, Jörg nicht.
Was war dein Favorite beim CCC eigentlich so?
Also ich würde sagen, ich feiere zu dem Kongress immer wegen des Cs in der Mitte hin. Also das ist ja der Chaos Communication Kongress. Mhm. Und für mich ist es halt einfach die Gelegenheit, um einfach Leute zu treffen, die ich sonst das ganze Jahr über nicht sehe. Mhm. Das heißt, ich bewege mich eigentlich durchs Gelände und unterhalte mich mit diversen Leuten. Ja. Ich weiß nicht, wart ihr in der Chaoszone oder?
Ja, wir waren in der Chaoszone. Okay. Wir haben euch die ganze Zeit gesucht. Es kamen die ganze Zeit verwirrte Postboten an, die den Crowdspace gesucht haben und natürlich bei Erfurt und Weimar um die Ecke gesucht haben. Und wir wussten auch nicht so ganz, wo ihr wart. Ihr Nasen.
Also ich muss auch sagen, also die Organisation vom Crowdspace lief, also unabhängig von mir, das haben andere Leute gemacht, weil ich in der Regel relativ mobil auf dem Kongress bin. Also ich komme hin und wieder mal zu den Tischen dort, wo der Space ist und sage mal Hallo, aber bin also nie länger als eine Viertelstunde mal am Stück da. Also insofern hätte es mich da kaum angetroffen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo dieser Platz überhaupt gewesen ist, weil ich... diesmal auch nur mal irgendwie die Leute auch nur vom Gang gesehen habe und mich sonst gar nicht großartig drum gekümmert habe.
Oh also, ja, wenn man es gewusst hätte, dann hätte man es auch sehr leicht gefunden. Hm. Aber egal. Ich wollte noch mal drauf hinauswirken, dass Aurora und ich haben zum Beispiel auch eine Radiosendung auf dem CCC gemacht. Mhm. Das kann man bei Bauhaus FM nachhören auf der Mixcloud. Und zwar haben wir uns da fett und bräsig beim Abbau hingesetzt.
Mitten zwischen die Abbauengel.
Mitten zwischen die Abbauengel. Ja.
Haben sich bestimmt gefreut.
Währenddessen noch Abbauengel genervt und Interviews ihnen aus den Rippen geleiert. Und damit immerhin eine Stunde oder sogar zwei.
Also wir haben eine Stunde vollgekriegt. Und das war auch am Anfang ja nicht so geplant, dass das während dem Abbau stattfindet. Aber wir haben ja immer erst Montag Sendezeit und wir haben immer Montagabend erst ab 7 Sendezeit. Und Montag ist ja noch Kongress, habe ich gedacht, als ich es angemeldet habe.
Ja, aber es war sehr schön. Also wenn jemand nochmal so ein bisschen CCC-Rekapitulation, also da haben wir ganz viele Leute interviewt und haben am Ende auch nochmal so zum Open Infrastructure Orbit noch ein kleines Interview geführt, der ja auch uns sehr nahe liegt, weil über Weimarnetz und Freifunk und so weiter wir da irgendwie auch indirekt involviert sind. An dieser Stelle Grüße an die Bräu. Oder? Ja.
Ja, grüß den ruhig.
Ja, wir grüßen Andi. Hey, Andi.
Er kann auch alle grüßen.
Genau.
Alle anderen Weimarnetz-Pieps.
Grüße an Bernd.
Mäuschen, die jetzt zuhören, macht mal Pieps in der Matrix. Genau. Ja. Habt ihr noch was?
Wir singen was.
Habt ihr noch was Abschließendes zu sagen, Freunde der Nacht?
Noch volle 10 Minuten.
Noch volle 10 Minuten.
Genau. Wie geht es mit dem Maschinenraum weiter? Ich meine, würde sich ein Blick in die Zukunft nochmal anbieten?
Oh, Ausblick in die Zukunft. Düster.
Wir versuchen dieses Jahr wieder 5 Leute zu finden, die unterschreiben wollen. Dann geht das hier noch ein Jahr.
Müssen es eigentlich 5 beliebige Leute sein? Oder Studierende der Bauhaus-Uni? Oder Einwohner der Stadt Weimar? Oder Menschen unter 25? Oder welche Anforderungen gibt es an die 5 Unterschriften?
Also das müssen schon ordentliche Studierende sein. Okay. So ist das ja, ne? Ordentliche. Also nicht hier nur so... Die zu finden wird auf alle Fälle eine Herausforderung, aber ich glaube, über die Vernetzung der verschiedenen hier ansässigen Initiativen untereinander könnte da ganz guter Erfolg erlangt werden. Denn, was wir noch nicht angesprochen haben, ist, wir waren ja vorhin mal bei dem Thema, dass wir so Maschinenraum, Tonraum, Licht und so, dass wir alle irgendwie so Berührungspunkte miteinander haben. Und für dieses Jahr gibt es ein paar Leute, die sich auf die Kappe geschrieben haben, auch Ora will da glaube ich auch mitmachen, einen eigenen Synthesizer zu entwickeln. Und das ist dann halt schon mal so ein bisschen eine Herausforderung, ne? Dann so Oszillator entwerfen und, rein analoge Lösung oder teildigitale Lösung und, wo eben ganz viele partizipieren können aus den verschiedenen Bereichen. Und da braucht es auch blinkende Lichter bei so einem Gerät zum Beispiel.
Das heißt, die müssen dann zwangsläufig unterschreiben, weil sonst wird das mit dem Synthesizer dann irgendwie nichts mehr.
Das Projekt schweißt zusammen.
Nein, ich glaube nur über spannende Aktionen,
kannst du die
Menschen überhaupt begeistern.
Genau.
Oder du kommst wieder an den Punkt, es fällt was weg und erst in dem Moment, wo es weh tut, weil was weg ist, kommen die Leute auf die Idee, aktiv zu werden.
Mhm. Ja.
Ja, und also ich glaube, einige von uns studieren hier auch noch ein bisschen. Also bei mir wird es jetzt eher so werden, dass ich jetzt endlich mal mit dem Master anfange. Aber der Master dauert dann halt auch noch ein bisschen. Also es wird schon so sein, dass noch weiter Leute da sind. Und es ist auch manchmal ganz schön, wenn man mal einen Generationenwechsel in der Initiative hat, da fällt natürlich immer auch was weg, aber das gibt dann natürlich auch den Neulingen die Möglichkeit, mit einem blanken Blatt Papier für sich neu anzufangen. Und Aurora hatte ja auch schon die alten weisen Männer angesprochen. Wir sind ja auch irgendwo... Also ein Teil von uns sind natürlich auch schon so ein paar griesgrämischere Leute unterwegs, die dann auch lieber nach hinten wegsitzen und uns über Anfängerfehler belustigend anschauen. Das passiert dann halt manchmal, aber das ist natürlich dann manchmal nicht so erfolgreich für Nachwuchs.
Ich habe eigentlich nur Fußball angesprochen. Dass du da jetzt alte weiße Männer draus gemacht hast, das ist deine eigene Verantwortung.
Okay. Ja, ich nehme die Verantwortung auf mich. Also manchmal ist es halt auch schön zu sehen, also viele Hackspaces gehen auch daran unter, dass ältere Generationen sehr lange überdauern und dann auch bestimmte Privilegien nicht abtreten wollen, beziehungsweise dann auch manchmal gegen Innovation so ein bisschen resistent sind. Das sieht man ja auch leider manchmal beim CCC, dass im Prinzip viele Hackspaces jedes Jahr das Gleiche mitbringen und immer das Gleiche auch irgendwo passiert, vor allem wenn man jahrelang da ist und da war und dann im Prinzip nur noch recycelt wird. Das ist natürlich sehr, was so Zeitaufwand angeht und auch was so generell Logik und Entwicklung angeht, auch sehr schön, aber manchmal fehlt dann halt der Platz für Innovation, den es braucht, um nochmal eine neue Interpretation für so einen Begriff wie Hacking oder auch für einen Begriff wie Maschinenraum zu entwickeln. Meine Meinung jetzt mal. Also
habt ihr denn dieses Semester Erfolg gehabt mit den Erstis? Konntet ihr neue Leute gewinnen? Also Erstis sind schüchtern.
Ja, ich bin jetzt hier. Also ich war schon vorher da, aber ich bin ja auch Ersti gewesen dieses Jahr.
Gehackt? Ja.
Es ist natürlich immer, es ist natürlich ziemlich schwer, auch das zugänglich zu machen, was wir hier machen. Wir machen meistens, also dieses Jahr haben wir irgendwie Tetris gespielt oder so mit den Erstis. Oder gut, letztes Jahr hatten wir irgendwie Pong am Start. Und also wir geben uns da schon Mühe, aber es ist halt schon schwierig, dann zu Anfang direkt einen Zugang zu finden. Aber es gibt natürlich auch sehr viel, also gerade hier in Weimar gibt es sehr viele Formate, wo man sich auch bewerben oder anwerben kann als Initiative, um neue Mitglieder zu finden. Zum Beispiel gibt es auch die alternative Studien-Einführungswoche, wo wir auch immer wieder teilnehmen dran, aber auch die Ansicht, die Studieneinführungswoche, die ist eigentlich auch immer sehr, also es ist natürlich immer sehr viel Reizüberflutung für Erstsemestlerinnen. Und viele kommen dann aber das allererste Mal hier rein, wenn sie dann auf einmal Probleme mit ihrer eigenen Technik haben, wenn dann der Laptop abbraucht und dann fällt ihnen auf einmal wieder ein, da gab es ja noch den Maschinenraum, da kann man ja seine Technik reparieren lassen. Und darüber kommen auch immer so, also das Netzwerk wächst dadurch auf jeden Fall, dass man hierher kommen kann, was lernen kann. Meistens versuchen wir mittlerweile auch nette Gespräche mit den Leuten zu haben.
Das klingt gut.
Und natürlich auch so ein bisschen Werbung gleichzeitig für andere Aktionen hier im Raum zu machen. Begeisterung gibt es auch immer beim Technik-Flohmarkt, den wir jedes Jahr um die Weihnachtszeit rum machen, wo wir halt hier auch im Raum mal wieder ausmisten, weil wir sind alles so ein bisschen kleine Horter von Technik. Und andere Leute werden dann auch immer was los. Man connectet sich innerhalb von der Stadt, das ist ganz schön. Und es kommen dann halt auch interessierte Leute oder es kommen auch immer mal wieder immer mehr studentische Gruppen an, weil mittlerweile gerade im Produktdesign oder auch in der Medienkunst das immer mehr mit Medien und so weiter, also oder Technik und IT passiert, dass die dann hierher kommen und Sachen bauen und reparieren. Es ist gleich vorbei. Wir müssen ein Schlusswort sagen.
Wie immer, alte Tradition, auch beim Datenkanal. 2 Stunden sind quasi um und wir müssen irgendwie noch schnell ein Schlusswort finden. Und du wolltest gerade irgendwie noch was sagen, glaube ich, oder? Nein, da wollte ich noch den Kopf schütteln.
Bananen sind Beeren und Erdbeeren nicht.
Ja. Ah. Aurora, magst du noch was sagen?
Kürbisse sind Hansafrüchte.
Nee.
Okay, wollt ihr noch was sagen? Schön, dass ihr da wart.
Ja, und vor allen Dingen, wir danken euch.
Also war mega cool, super schön und auch, dass wir mal auch miteinander wieder über Sachen geredet haben. Also ich habe auch Sachen von den älteren Maschinenräumen gelernt, die ich noch nicht wusste. Cool, danke.
Danke.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
So.
Ihr seid jetzt wieder im Stream wahrscheinlich. Super.
Oh.